Herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk im Rahmen unserer Besprechung der Resident Evil Reihe. Und nachdem wir im letzten Jahr schon die Chance ergriffen haben, uns mit dem zweiten Teil von Resident Evil vertraut zu machen, das da in Form eines Remakes auf der aktuellen Konsolengeneration erschienen ist, geht es nun heute weiter mit dem dritten Teil, welcher zu meiner Überraschung auf jeden Fall nur knapp ein Jahr nach dem Remake des zweiten Teils schon erschienen ist auf der aktuellen Konsolenplattform PlayStation 4 und Xbox One. Und damit ich diese Besprechung nicht alleine machen muss, habe ich mir wieder Verstärkung in Form von, ja, grüß dich, Ben von Behind the Screens und Daily Deepit fürs Mikro geholt. Grüß dich.
Hi, Timo.
Ich bin's wie immer, der Timo. Ich finde es klasse, dass wir uns jetzt hier schon wieder treffen, weil ganz ehrlich gesagt, vor einem Jahr hätte ich nie damit gerechnet, dass wir jetzt schon mit dem dritten Teil weitermachen können. Denn ganz ehrlich, das Original auf der PlayStation, das würde ich mir heutzutage nicht mehr antun wollen, wenn ich ja wissen wollen würde, wie es mit Resident Evil nach dem zweiten Teil weitergeht.
Ja, also ich finde auch, dass die älteren Teile von der PlayStation auch nach heutigen Maßstäben nicht so wahnsinnig gut gealtert sind. Also technisch auf jeden Fall. Das kostet immer schon ein bisschen Überwindung. So geht es mir jedenfalls, die einzulegen und sich die anzuschauen.
Also du hast wahrscheinlich damals auch nicht das Original gespielt. Wann war denn dein Erstkontakt mit Resident Evil 3 Nemesis, wie es im Original heißt?
Genau, also im Grunde hatte ich dazu keinen Kontakt, das hast du ganz richtig erraten. Also ich habe früher keine PlayStation selbst gehabt, habe auch nur den ersten Teil damals bei einem Freund dann mal auf der PlayStation ganz heimlich gespielt, weil wir ungefähr 11 waren gefühlt, vielleicht ein bisschen älter. Definitiv nicht alt genug für Resident Evil, aber wie das so ist, saßen wir vor dem ersten Teil durchaus, aber die Nachfolger sind mir dann eine ganze Weile nicht untergekommen.
Genau, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe auch nie eine PlayStation besessen. Ich hatte den berühmt-berüchtigten Cousin, von dem ich sicherlich schon im letzten Podcast drüber berichtet habe, der eine gecrackte PlayStation hatte. Immer wenn der bei uns zu Besuch war, hat er die häufig mitgehabt. Und der hatte Resident Evil 1 und 2. Was er dann häufig und auch relativ schnell immer durchgespielt hat. Also die Spieler haben ja damals schon sehr dazu angeregt, immer wieder und wieder durchgespielt zu werden, um immer schneller durchzukommen, weil du dann ja auch entsprechend belohnt wirst. Aber den dritten Teil, den hat er nie gehabt, soweit ich weiß. Beziehungsweise kann es auch sein, dass er danach, also das Spiel ist ja 99 erschienen, gar nicht mehr mit seiner Konsole zu uns getingelt ist. Und ja, ich erinnere mich an eine Szene im Kaufhaus, als das Spiel gerade erschienen war, und ich habe mich, glaube ich, zu der Zeit eher für Donkey Kong 64 interessiert. Da war ich 13, 99.
Völlig altersangemessen, Timo. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung.
Und das ist ja auch kein schlechtes Spiel.
Naja. Nein, okay. Donkey Kong 64, okay, das Kapitel schlagen wir nicht auf, würde ich sagen. Es polarisiert auf jeden Fall dieses Spiel.
Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich an eine Szene im Karstadt in der Videospielabteilung, die es damals noch in Karstadt gab. Eine Szene, eine Gruppe Jugendlicher, offenbar interessiert an den neuen PlayStation-Spielen, standen vor dem riesigen Regal, haben sich jedes Spiel aus dem Regal gefischt, kommentiert und wieder zurückgestellt. Und als sie das damals brandneue Resident Evil 3 in der Hand haben, hieß es nur, ja, Teil 2 ist besser, haben sie da weggepackt und sind zum nächsten Teil übergegangen. Und das hat sich bei mir irgendwie festgebrannt. Und ich weiß gar nicht, wieso.
Die Meinung von einer zufälligen jugendlichen Person aus dem Karstadt hat für Jahre und Jahrzehnte deine Auffassung von Resident Evil 3 geformt. Ja, da, vielleicht wärst du da mit der Meinung des Cousins besser dran gewesen in dem Fall. Der berühmt-berüchtigte Cousin, an den ich mich übrigens aus der letzten Folge tatsächlich noch erinnern kann.
Klasse.
Ich habe übrigens gerade noch mal nachgelesen bei Schnittberichte, die ja immer so kleine Zusammenfassungen haben zu geschnittenen Versionen von Spielen und Filmen in Deutschland. Und damals, also in den 90ern und 2000ern, wurde noch sehr häufig, also eigentlich regelhaft in Deutschland, wurden Spielversionen veröffentlicht, die geschnitten waren, um eben der Gefahr zu entgehen, dass das Spiel indiziert wird, was ja früher noch sehr häufig passiert ist. Heute seltener. Jedenfalls dort habe ich gesehen, dass es in Deutschland mit einer USK 16 offenbar erschienen ist, in der im Gameplay also alle brutaleren Szenen und Aspekte aus dem Spiel entfernt wurden, die man dafür problematisch hielt. Während hingegen also es Videos, so Cutscenes gab, die dann aber komplett ungeschnitten wohl übernommen wurden, was das Ganze ein bisschen ad absurdum geführt hat.
Genau, also das ist auch eine Besonderheit, denn die ersten beiden Teile sind ja in Deutschland indiziert gewesen und sind dann auch entsprechend nicht mehr im Verkauf gewesen. Da gab es auch keine geschnittene Fassung von, während Resident Evil 3 tatsächlich mit seiner ab 16 Freigabe ja auch, wenn ich es jetzt überlege, durchaus viel braver dahergekommen sein muss, auch wenn es geschnitten war, weil es eben plötzlich nicht mehr diese Faszination, das ist so böse, das ist indiziert, das muss ich erst recht spielen, das hat das Spiel nicht. Also alleine durch die 16er Freigabe wirkt es schon braver. Dann die Tatsache, dass du nur noch ein Szenario hast und nicht mehr von vornherein zwischen zwei Charakteren wählen kannst. Und ja, es kam auch nur auf einer CD raus, während Teil 2 mit seinen wuchtigen zwei CDs natürlich viel größer wirkte als der dritte Teil. Vielleicht sind das alles so Bausteine, die dazu führen, dass ich das Spiel im Hinterkopf über 20 Jahre lang als so, kann man sich vielleicht schenken, eingestuft habe.
Wobei auch Resident Evil 3, wie die Vorgänger auch schon damals, zumindest beim ersten Teil war es der Fall, mehrere Enden hatte. Und also auch dadurch eigentlich wieder Spielwert mitbrachte und in dem Sinne den anderen Spielen auch ähnelte. Nur eben, dass man hier tatsächlich nicht wie beim ersten Teil auch noch wählen konnte zwischen den Figuren oder wie beim zweiten auch. Das gab es in der Tat nicht.
Genau, erschienen ist das Spiel am 22. September 99 in Japan unter dem dortigen Titel Biohazard 3 Last Escape, während man sich dann hierzulande, also generell im Westen, dann für den Titel Resident Evil 3 Nemesis entschieden hat. Also dann nimmt man tatsächlich den Antagonisten schon mit in den Titel auf, was ja auch schon eine gewisse Bedeutung dann auch hat. Im Westen erschien das Spiel erst im November, weil Dino Crisis erst im August im Westen erschienen ist und man ein bisschen Distanz zu Dino Crisis schaffen wollte. Und ja, tatsächlich hat sich Resident Evil 3 lange Zeit als das profitabelste Resident Evil für Capcom herausgestellt. Denn obwohl es weniger Einheiten verkauft hat, nämlich nur 3,5 Millionen im Vergleich zu den 4,9 Millionen vom zweiten Teil, aber dadurch, dass das Entwicklungsbudget deutlich kleiner war, hat sich das dennoch als finanziell profitabler für Capcom rentiert. Mhm. Das Remake, was wir jetzt uns vorgenommen haben, quasi durchgespielt haben, wurde dann erst Ende 2019 angekündigt, nachdem kurz zuvor bereits das Cover geleakt ist. Also wir also alle gemutmaßt haben, okay, da kommt demnächst dann doch noch was Cooles zum dritten Teil. Und ist dann tatsächlich nur ein paar Monate später, also jetzt am 3. April 2020 auch bereits erschienen. Ich habe gelesen, dass es insgesamt 3 Jahre in Entwicklung war, also deutlich länger als das Original. Entwicklungsgeschichte nehmen wir uns später noch vor. Und es verwendet dieselbe Resident Evil Engine, die auch schon beim Remake des zweiten Teils verwendet wurde, als auch beim siebten Teil und bei dem jüngeren Devil May Cry. Also setzt technisch gar nicht so eine großen neuen Maßstäbe, was es aber meiner Meinung nach auch gar nicht muss.
Nee, also ich bin immer wieder total überrascht auch über diese Resident Evil Engine und wundere mich eigentlich, dass so selten darüber gesprochen wird, wie gut die tatsächlich aussieht. Also ich bin persönlich zumindest immer begeistert bei Devil May Cry 5 genauso wie auch bei Resident Evil 2 und 3. die ich also optisch und auch von den Figurenanimationen her wirklich sehr schön und gelungen finde und detailreich. Und das, finde ich, wird eigentlich zu wenig gesagt über diese Spiele von Capcom, dass die eigentlich auch optisch wirklich sehr, sehr stimmig sind und technisch auch. Vielleicht jetzt nicht der oberste Standard des Möglichen, aber schon sehr, sehr Top-Game aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere merkt man hier auch, es gibt ja sehr, sehr viele Außenszenen jetzt im dritten Teil, die es zuvor nicht so in der Form gab. Und auch da wirkt halt der Blick auf die Stadt im Hintergrund, wo man sich einfach ein ganz gutes Gefühl davon machen kann, was für eine Dramatik da herrschen muss, durch diese Zombie-Apokalypse und Leute, die, ja, Zivilisten, die fliehen müssen. Hier und da steht was in Flammen, überall ist Chaos, Autounfälle und es sind nicht viele Szenen, die draußen spielen, aber die, die draußen spielen, die haben sie richtig gut eingefangen, was im Original nicht so möglich war. Also ich habe mir jetzt mal so ein paar Bilder angeschaut, wie das im Original ausgesehen hat, aus ein paar Vergleichsvideos und da war auch deutlich zu sehen, dass das Original wesentlich enger gewirkt hat, wesentlich kompakter, ein bisschen auch natürlich dadurch geschuldet, dass wir ein 4:3 Bildformat haben. Und natürlich eine deutlich geringere Auflösung, dass man dann auch vernünftig was spielen können muss, in Form dieser ja, Resident Evil Spielweise mit dieser Panzersteuerung vor den ja, stehenden Bildschirmen. Aber ja, also da haben sie sich hier doch ganz schön ins Zeug gelegt, dass man da die Stimmung mit in die neue Engine mit reinbringt.
Auf jeden Fall, also wie du es auch schon gesagt hast, damals gab es ja auch die fixierte Kamera, die festen Perspektiven. Das ist natürlich jetzt alles sehr dynamisch mit der Schulterperspektive und natürlich vielen Cutscenes und Schwenks, die halt sehr cineastisch und eindrucksvoll das Geschehen inszenieren. Aber du bist ja eigentlich schon ein bisschen vorgaloppiert, Timo. Du sagst die Stadt. Was ist die Stadt? Wo befinden wir uns eigentlich? Ich würde einfach mal gerade ein bisschen die Einordnung des Spiels und seiner Geschichte einsteigen. Es ist so, dass Resident Evil 3 ja quasi als Nachfolger zum zweiten Teil erschienen ist. In der Geschichte spielt er allerdings so ziemlich gleichzeitig zum zweiten Teil. Wir bekommen also eigentlich gar nicht so richtig eine Fortsetzung inhaltlich, sondern eher so eine Art Parallelgeschichte. Dinge, die gleichzeitig eigentlich passieren, während Resident Evil 2 passiert. Und beides spielt ja entsprechend eine Weile nach den Geschehnissen des ersten Teils, wo ja das STARS-Team, also eine Art Spezialeinheit, zu einer Villa geschickt wurde, um dort Morde aufzuklären. Was sie nicht wussten, ist, dass das alles fingiert war tatsächlich, um sie anzulocken, um die Zombies als Biowaffe zu testen, ob die es mit so einer Spezialeinheit aufnehmen können. Natürlich, wenn man das zu Ende spielt, dann schafft man es, in dieser Villa das geheime Labor von der Umbrella Corporation zu finden, die das Virus in die Welt gesetzt hat und testen wollte und entsprechend dieses Labor zu zerstören. Und es gibt so ein vorläufiges Happy Ending. Wenn es dann aber kurz vorgespult bei den Geschehnissen von Resident Evil 2 und 3 wieder ansetzt, dann bekommen wir mit, dass der Virus letztendlich ausgebrochen ist in der Stadt, die Raccoon City heißt, also ein fiktives Städtchen ist. Und wie du auch schon gesagt hast, die Zombie-Apokalypse ist schon im vollen Gange, wenn das Spiel beginnt. Einige wissen noch nicht so richtig, was los ist und man kann es noch nicht so ganz zuordnen, aber die Stadt ist schon im Lockdown, es ist Chaos, Dinge brennen, Leute versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Das ist so ein bisschen das Setting, was im Grunde ja auch, wie gesagt, schon das gleiche Setting wie im zweiten Teil ist, nur dass wir jetzt ganz andere Areale dabei betreten, als wir jetzt im zweiten Teil gesehen haben, zum Beispiel eben viel mehr von der Stadt.
Genau. Also von allen Spielen, die in dieser Raccoon City Timeline spielen, also in der Wikipedia wird unterschieden nach der Raccoon City und Arklay Mountains Timeline und nach der Post-Raccoon City Timeline. Es ist tatsächlich das letzte Spiel, was man hier einordnen kann. Also insgesamt gehören die Teile 1 bis 3 und eben Zero von der Hauptreihe dazu, und alle anderen Teile, die danach erschienen sind, spielen dann quasi in der Post-Raccoon City Ära. Und genau wie du schon sagtest, der zweite Teil spielt ja auch zeitlich ganz am Ende von Raccoon City. Die Stadt wird am 1. Oktober 1998 zerstört. Und Resident Evil 3 setzt am 27. September 98 ein, und Resident Evil 2 startet am 28. September 98. Und Resident Evil 3 tanzt ein bisschen um Resident Evil 2 herum, weil es dann gegen Ende des Spiels auch kurz nach eben Resident Evil 2 spielt, und wir sehen dann auch, wie die Stadt dann schließlich zerstört wird.
Genau, das ist tatsächlich etwas, was man im zweiten Teil noch nicht mitbekommt, ne? Wenn du sagst, das ist neu. Genau. Jedenfalls, es endet dieses Spiel und dann auch dieser Raccoon City Abschnitt damit, dass die Stadt tatsächlich zerstört wird und entsprechend also nur ein paar wenige Überlebende, die dann in zukünftigen Spielen auch wieder vorkommen können, sich aus der Stadt retten können.
Richtig, und es gibt tatsächlich eine ganz nette Überschneidung zwischen den beiden Spielen, denn wir dürfen im dritten Teil nochmal ganz kurz in die Polizeistation rein, kurz bevor eben die Ereignisse von Resident Evil 2 losgehen. Das heißt, wir sehen das ganze Gebäude nochmal einen Tag, bevor Leon Kennedy und Claire Redfield das Gebäude betreten.
Ja, das ist ganz interessant tatsächlich. Also die Polizeistation ist ja auch ein sehr großer Spielabschnitt im zweiten Teil, der einen sehr großen Teil ausmacht, der auch sehr positiv insgesamt, so wie ich das mitbekomme, rezipiert ist. Mhm. Leute mögen diesen Teil, weil er sehr atmosphärisch ist, weil man sehr enge, gruselige Gänge hat und eben auch eine gute Abwechslung zwischen den klassischen Resident Evil Rätseln und den Kämpfen mit den Zombies. Und ich bin mir sicher, wir haben das genau das auch sehr gelobt zum Remake des zweiten Teils in der letzten Folge. Die Rückkehr allerdings im dritten Teil ist vergleichsweise kurz. Für die Entwicklung war es natürlich ganz easy, stelle ich mir vor. Die haben also die Assets dort quasi 1:1 wiederverwerten können. Nur hat man hier in diesem Abschnitt deutlich schneller Zugang zu den wesentlichen Bereichen und viele andere Bereiche, die das Areal groß gemacht haben im Vorgänger, sind dann gar nicht erst zugänglich.
Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich sofort in diesem Abschnitt zu Hause. Ich habe erst überlegt, so, ist das jetzt ein ganz starkes Indiz dafür, dass sie Resident Evil 3 gerusht haben und einfach nur Lust hatten, jetzt ein bisschen Spielzeit zu strecken durch diesen Abschnitt. Aber der ist tatsächlich so kurz, dass man das wirklich vernachlässigen kann.
Gibt allerdings ein paar andere Indizien, die dafür sprechen, dass sie es vielleicht gerusht haben. Und es wundert mich fast ein bisschen, wenn du sagst, dass es auch 3 Jahre in Entwicklung war. Also ich habe das nicht nachrecherchiert. Das heißt ja, dass die Remakes zum zweiten und dritten Teil parallel auch in Entwicklung waren.
Richtig, genau.
Ja, ja. Also dennoch unterscheiden die sich ja, das wird häufig kritisiert, im Umfang. Also der zweite ist doch insgesamt deutlich länger. Und man kann jetzt also den dritten Teil mit etwas Erfahrung, also auch in 1 bis 2 Stunden durchspielen, wenn man schon weiß, wo man hingehen muss. Und selbst beim ersten Mal ist man vielleicht nur mit 4, 5, maximal 6 Stunden eigentlich dabei. Ich glaube, die Länge selber sehe ich eigentlich nicht als Kritikpunkt. Aber wir werden vielleicht gleich noch drauf kommen, was jetzt eigentlich so die Änderungen sind und was da eigentlich passiert ist sozusagen in diesem Prozess des Remakes. Und da stecken ein paar Punkte drin, wo ich, sagen wir mal so, die Verärgerung etwas nachvollziehen kann, die jetzt bei einigen Fans zu dem Remake aufgekommen sind. Ich weiß nicht, Timo, hast du noch etwas zum Thema der Einordnung und Entwicklung, oder soll ich in diesen Teil schon mal ein bisschen reinspringen?
Ich würde ganz gerne noch mal so einen generellen Eindruck zum Spiel kundmachen, bevor wir tiefer einsteigen. Also wie du schon sagst, das Spiel ist mit seinem ersten Durchgang auch schon recht kurz. Also ich glaube, bei mir standen tatsächlich 8 Stunden auf der Uhr, aber ich habe auch sehr viel Zeit in die Erkundung mit reingesteckt. Also ich wollte das gar nicht so schnell durchspielen, sondern schon mir ein bisschen Zeit auch mit der Grafik verbringen. Wie gesagt, habe ich schon häufiger hier im Podcast erzählt, ich interessiere mich immer sehr dafür, wie die Entwickler Räume ausgestalten, also für die Innenarchitektur von irgendwelchen Räumen, und habe mir auch sehr, sehr viel Zeit genommen, in einem ersten Abschnitt gleich in Jills Wohnung ganz genau zu gucken, was sie in ihrem Bücherregal drinstehen hat, nur um wieder festzustellen, ja, okay, das Buch, was jetzt hier prominent raussticht, das werde ich in diesem Spiel noch 50 Mal sehen, und tatsächlich genauso ist es. Also auch da werden viele Items einfach wiederverwendet, die benutzt werden, aber dennoch wirkt das alles sehr, sehr stimmig in sich. Und das genieße ich immer sehr, das finde ich klasse. Und die Resident Evil Engine gibt das halt auch her, dass man wirklich richtig natürlich wirkende Umgebung hat, trotz dieser Zombie-Apokalypse. Aber es wirkt einfach sehr, sehr stimmig, was hier gestaltet wurde.
Also ich möchte da auch noch mal hervorheben, dass ich auch die Figuren alle sehr stimmig finde. Ich finde die Animation sehr schön, die Gesichter sind gelungen, also die ganze Figuren, also die technische Umsetzung von Menschen in Resident Evil, auch wenn auch die Zombies, die ich jetzt mal dazu zähle, im weitesten Sinne zum menschlichen Humanoiden, die so mit den ihren hängenden Köpfen herumwackeln, das haben wir im zweiten Teil auch schon gelobt. Das ist natürlich alles wieder dabei und ich finde das immer noch klasse und auch quasi ein Jahr später oder etwas weniger immer noch ganz hervorragend anzusehen, wie auch diese ganzen unterschiedlichen Zombies da herumwackeln. Wobei man auch da natürlich irgendwann die Doppelten wiedererkennt, wenn man drauf achtet, aber ich denke, das ist kein so großes Problem eigentlich.
Klar. Was ich ganz, ganz klasse fand, war, wie das Spiel mit der Kameraperspektive gespielt hat, insbesondere in der Anfangsszene. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Kommentar von den Entwicklern des Remakes jetzt, uns als Spieler darauf hinzuweisen, hier, ihr seid jetzt nicht mehr in dieser starren Kameraperspektive gefangen, die ihr aus der PlayStation-Ära kennt, sondern wir haben jetzt alle Freiheiten der Welt. Und das fängt ja schon damit an, dass das Spiel in der Ego-Perspektive startet und erst nach den ersten paar Spielminuten springt das Spiel dann in die Third Person, also sobald Claire quasi das erste Item aufsammeln kann. Und das geht dann weiter, der Nemesis tritt ja auch schon in den ersten Spielminuten aufs Parkett und es gibt dann eine Verfolgungsszene mit dem Nemesis, die wir aus seiner Perspektive spielen. Also wir laufen quasi vor ihm weg, gucken ihm mit der Kamera über die Schulter und müssen Jill halt vor ihm weglaufen lassen. Und das fand ich so cool inszeniert, dass ich mir gleich ein paar Notizen zu machen musste, weil ich das richtig, richtig klasse fand, wie man diese Freiheit, die man jetzt hat, dadurch, dass wir in die Third-Person-Perspektive wählen gehen können, dass wir keine technischen Limitierungen mehr haben, die uns halt, die Entwickler daran festhalten lassen müssen, dass sie mit diesen festen Hintergründen arbeiten mussten in der Originalversion. Das ist alles weg und das ist im späteren Spiel ist das nicht mehr so stark. Also die Filmsequenzen sind immer noch gut, aber mit der Perspektive wird nicht mehr so krass gespielt wie in den ersten Szenen, aber ich fand das richtig klasse.
Das ist eine ganz spannende Beobachtung. Also ich erlebe diese Anfangsszene immer ein bisschen anders. Ich habe die mehrfach gespielt. Ich habe so ein paar kleine Speedrun-Versuche unternommen. Mhm. Und dabei ist mir dann aufgefallen, also das, was du sagst, ist richtig. Ich glaube, inszenatorisch ist da der Fokus sehr, sehr groß sozusagen auf der Darstellung. Spielerisch passiert in den ersten 10, 15 Minuten fast gar nichts. Es ist so, dass man die Figur Jill, die aus dem ersten Teil zurückkehrt, dort nur also immer ganz kurze Abschnitte steuert. Also man geht um eine Kurve und dann geht es eigentlich schon über in die nächste Cutscene. Und das passiert 4, 5, 6 Mal. Wenn man das Speedrun, merkt man das, weil man nur Cutscenes wegklickt in dieser Anfangsphase, um eine Ecke läuft und dann die nächste Cutscene wieder wegklickt. Da merkt man, wie wenig eigentlich diese Szenen durch Interaktion oder Interaktivität geprägt sind und dass es fast nur Inszenierung ist tatsächlich.
Ja. Und tatsächlich habe ich das auch als kleinen Kritikpunkt mit aufgenommen, denn auch im Endgame ist es tatsächlich so, dass es etliche Videosequenzen gibt, die super dramatisch inszeniert sind und wo man einfach was machen möchte. Also die Quicktime-Events aus Teil 4, die schreien quasi danach, hier aufgenommen zu werden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass sie da nicht so ein bisschen Quicktime-Events reingebracht haben. Denn ich bin zwar kein riesen Fan von diesem Gameplay-Element, aber ich finde es per se nicht schlecht. Und einige Szenen haben wirklich danach geschrien, dass man da ein bisschen mitmachen möchte bei dieser Fluchtszene zum Beispiel.
Ja, ich bin da tatsächlich bei dir. Also ich weiß ja auch, und es geht mir auch manchmal selber so, dass Quicktime-Events jetzt eigentlich nicht so als Gameplay-Highlight rezipiert sind. Das ist ja auch nichts anderes als ein kleiner Reaktionstest irgendwie, da im richtigen Moment einen Knopf zu drücken. Ich finde aber auch, an diesen Stellen merkt man, wo es fehlt, wo man das Gefühl hat, ich bin nicht Herr dieser Situation. Ich habe nicht die Kontrolle so wirklich. Ich sehe jetzt, fühle mich wirklich nur noch in den Kinositz gedrückt. Den Controller kann ich nebenbei legen. Und da hatte ich auch, wie du, so manchmal das Gefühl, ich möchte jetzt diesen Tritt, den sie da macht, den möchte ich irgendwie selber machen. Da möchte ich irgendwie, dass mir das so, die Kontrolle so entrissen ist, dass ich dann nur noch zuschaue. Ja, es schreit eigentlich danach. Und ich hätte es, glaube ich, auch gut und passend irgendwie an den Stellen gefunden.
Genau. Und ansonsten ist es auch, es gibt weniger Rätsel, deutlich weniger Rätsel als in den Vorgängern. Es ist wesentlich actionlastiger, wesentlich größer. Dadurch auf Action eben ausgelegt. Und die Locations, die wechseln sich halt sehr, sehr stark ab, was ich auf jeden Fall begrüße. Also es gibt immer so relativ kleine Passagen, wo man sich dann aufhält, einen Spielabschnitt zu Ende spielt und dann verlässt man diese Passage auch, um dann in einen ganz anderen Abschnitt reinzukommen. Also wir kommen dadurch ein bisschen weiter rum. In Raccoon City kriegen ein besseres Bild davon, wie diese Stadt aufgebaut ist. Ich begrüße das auf jeden Fall sehr. Das tut der Reihe gut. Nicht nur in diese fast schon comichaften Locations gefangen zu sein, also die Villa im ersten Teil und die Polizeistation im zweiten Teil, die sich dann so krakenartig irgendwie in irgendeine komische Geheimgänge irgendwann aufspalten. Das Ganze wirkt so ein bisschen absurd, während wir hier ein bisschen mehr on the ground bleiben und tatsächlich ein bisschen Raccoon City erkunden.
Ja, also jedes einzelne Areal, das muss man sagen, ist deutlich kleiner als die meisten Areale so aus den Vorgängerspielen. Es ist so, dass diese Labyrinthstruktur halt sehr viel kleiner ist, also eben nicht mehr ein Gewirr aus vielen Items, Geheimgängen und Chipkarten und Emblemen ist, sondern dass man eigentlich relativ zügig durch die meisten Areale so durchkommt. Sie haben so vielleicht ein kleines Rätsel oder man muss mal überlegen, wie man vorgehen muss. Aber im Grunde sind sie relativ straightforward, auch relativ linear. Das ist, glaube ich, etwas, was als Kritik angeklungen ist, auch so nach meiner Wahrnehmung, dass es da halt irgendwie wenig, außer sozusagen dem linearen Weg wenig gibt, was man so abseits des Pfades irgendwie noch sehen kann. Und tatsächlich sind auch sogar im Vergleich zur Vorlage sehr viele Rätsel gekürzt. Und auch, obwohl es noch viele Locations gibt, was du ja begrüßt, auch viele weggefallen im Vergleich zur Vorlage. Und ich muss sagen, also das fällt jetzt, wenn man nur das Remake spielt, gar nicht so sehr auf negativ. Es ergibt schon eine stimmige Geschichte, eine stimmige Gesamtstruktur. Man denkt jetzt nicht, huch, da fehlt doch was. Das nicht. Aber man merkt doch, dass relativ viel Content gestrichen wurde, der in der Vorlage vorhanden war. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Fans und vor allem eben Leuten, die das Original kennen, dann negativ aufgefallen ist. Wir haben also sowohl im Gameplay als auch in der Story halt fehlen einfach sehr, sehr viele Dinge, die mal da gewesen sind, insbesondere eben Puzzle. Man hat die allermeisten Puzzle offenbar einfach weggeworfen und nicht haben wollen. Daher kommt dann auch dieser Action-Eindruck. Es gibt aber auch einige Feinde, sogar einen ganzen Bosskampf nicht mehr. Es hat mal noch so Riesenspinnen gegeben, also die vermisse ich jetzt persönlich jetzt nicht so sehr. Es gibt sowieso schon eine Spinnenpassage, die ich ganz fürchterlich finde, die hasse ich, die schlimmste Stelle im Spiel. Und es gab so einen Gravedigger-Boss-Fight mit so einem wurmartigen Gegner, den gibt's gar nicht mehr. Ganz viele Areale, so den Clock Tower, es hat ein Friedhof-Areal gegeben, einen Park, die City Hall, die sind alle weggefallen tatsächlich. Und das, was dort passiert ist, inklusive eben der Gegner, der Rätsel und so weiter. Also es fehlt halt schon im Vergleich eine Menge von den Dingen, die mal da war. Und vielleicht kommt die Kritik an dieser daran, dass das Spiel so kurz ist, auch ein bisschen daher, dass man weiß, da war irgendwie mal mehr.
Ja, das kann man natürlich nur bewerten, wenn man das Original kennt, was sicherlich sehr viele Leute tun, die sich jetzt mit diesem Remake nochmal auf das Original zurückbesinnen. Jetzt, also für mich, wenn man sich nicht komplett ein Vergleichsvideo angeschaut hat, das Original nicht gespielt hat, dann fällt das tatsächlich eigentlich nicht auf und macht in dem letztendlichen Story-Arc auch gar nicht so einen Riesenunterschied.
Mhm. Ja, jetzt sind wir auch schon 30 Minuten drin und wir haben noch gar nicht gesagt, eigentlich, was man so wirklich macht in dem
Spiel. Was passiert eigentlich?
Irgendwie müssen wir es ja doch nochmal nachholen. Was eigentlich so Sache ist. Wir haben schon gesagt, spielt parallel zu Resident Evil 2, wir sind in Raccoon City, wir sind wieder Jill Valentine aus dem ersten Teil, und wir haben eigentlich nur eine Aufgabe, wir wollen eigentlich raus aus der Stadt und wir wollen nicht vom Nemesis dabei erwischt werden, der im Übrigen ausgesandt wurde, das haben wir auch noch nicht erzählt, der ja mal im Titel war, im Remake nicht mehr, der große Verfolger. Ist eine super Mutant, ein super Zombie, der darauf programmiert ist, die Stars-Mitglieder zu töten, weil die etwas wissen. Die wissen nämlich, dass Umbrella diesen T-Virus entwickelt hat und dafür verantwortlich ist, dass diese Apokalypse gerade passiert, und deswegen sollen die alle getötet werden. Dafür kommt der Nemesis in die Stadt, der einen dann verfolgt. Und ansonsten haben wir ein sehr typisches Resident Evil Gameplay. Wir haben so ein bisschen Erkundungsaspekte. Man muss mal schauen, wie kommt man hier vom Start zum Ziel. Man muss mal ein Item einsammeln. Man muss Ressourcen sammeln, wie Munition, die immer sehr rar ist, und die berühmten Pflanzen, mit denen man sich heilen kann. Und man kann auch wieder, wie im zweiten Teil, jede Menge Gegenstände kombinieren und craften. Wie Munition und eben auch verschiedene dieser Pflanzen, um den Heilungseffekt zu verbessern. Und da hat man eigentlich schon einen großen Teil, dass man eigentlich immer so ein bisschen Angst hat, oh, ich habe nicht mehr viele Kugeln und ich habe nicht mehr viel Lebensenergie. Also diese Verknappung der Ressourcen, dieses Survival-Element kehrt natürlich auch in dem Teil wieder und fühlt sich ganz, ganz ähnlich an im Grunde wie auch im letzten Spiel. Wie ging dir das, Timo? Hast du den Eindruck gehabt, dass Resident Evil 3 jetzt das Remake ein ganz anderes Spiel ist als Resident Evil 2 Remake? Oder würdest du eher sagen, das ist aus einem Guss?
Ich würde schon sagen, dass es anders ist. Also wie gesagt, also in Resident Evil 2 verbringst du unfassbar viel Zeit am selben Ort. Bist immer in der Polizeistation, kehrst immer wieder in die Main Hall zurück, um irgendwie deine Items abzulegen, um zu speichern, und gehst dann in eine andere Richtung wieder weg. Also alles baut sich ja gerade in der ersten Hälfte des Spiels quasi sternförmig um diese City Hall, um diese Polizei Hall auf, während wir hier ja permanent eigentlich auf der Flucht sind. Es fühlt, der Nemesis selber fühlt sich in der ersten Hälfte vom dritten Teil sehr, sehr stark an nach diesem Mr. X aus Resident Evil 2. Also man hat halt einen Gegner, der völlig random auftauchen kann, dem du nichts anhaben kannst, den du nur so ein bisschen stoppen kannst, wenn du zum Beispiel auf so einen Stromkasten schießt. Aber sonst musst du vor dir immer weglaufen. Das ist ganz, ganz ähnlich zu diesem Mr. X aus Teil 2. Also ich habe auch erst ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt, dass sie wieder so eine Figur erstmal hier drin haben. Aber das ändert sich ja dann noch. Und es ist ja actionreicher. Also man merkt schon, dass deutlich mehr Gegner unterwegs sind und auch wiederkehrend unterwegs sind. Wenn wir uns durch die Straßen bewegen, dann sind da immer wieder neue Zombies, die da irgendwie aus irgendwelchen Ecken rausgekrochen kommen. Also man hat schon mehr zu tun, sich mit den Gegnern, ja, zu beschäftigen.
Ja, also der Nemesis ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt für das Spiel. Also er zieht sich, das kann man auf jeden Fall sagen, so von Anfang bis Ende. Er taucht in den ersten Spielminuten auf und wir sehen ihn auch, also in den letzten Spielminuten, bis man ihn besiegt sozusagen, sehen wir ihn immer wieder im Spiel. Es gibt einige Passagen, da tritt er eben wie der Mr. X auf und verfolgt und nervt. Man kann ihn aber nicht besiegen. Man kann ihn halt nur aufhalten, ausbremsen, aber man kann ihn nicht nicht tatsächlich auch töten. Das geht nicht. Das heißt, man ist wieder zur Flucht gezwungen, ähnlich wie beim Mr. X. Allerdings ist der taucht nicht tatsächlich zufällig auf, so wie der Mr. X das noch getan hat. Der spukte ja durch diese riesige Polizeistation und den konnte man dann auch abschütteln und hatte wieder eine Weile Ruhe. Und das war tatsächlich so ein bisschen zufällig und der hatte auch kein festgelegtes Verhaltensmuster in dem Sinne. Das hat der Nemesis aber schon. Es gibt ganz feste Stellen im Spiel, wo der auftaucht und wo der einen dann verfolgt. Und wenn man diesen Abschnitt abgeschlossen hat, dann kommt er auch nicht mehr. Und der hat in diesen Abschnitten auch jetzt, der kann die gleichen Pfade laufen wie du, aber der überrascht einen dann nicht auf so eine Weise, wie der Mr. X das konnte. Also man weiß dann immer, aha, jetzt werde ich verfolgt und nicht, ich habe wie so bei Alien Isolation auch so ein mulmiges Gefühl, dass da vielleicht irgendwie was wieder kommen könnte. Also bei Mr. X, den konnte man so Stapfen hören, ne? So zwei, drei Räume weiter hast du dieses Pong, 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 das ist so scheiße, da ist er wieder. Hast erstmal umgedreht und gedacht, vielleicht zieht er weiter. Das ist hier nicht so. Es ist immer ganz, ganz festgelegter Abschnitt. Das macht es halt ein bisschen, also es macht es weniger gruselig. Also dann Mr. X, wo der manchmal erschreckt, wenn der plötzlich um die Ecke kam. Das passiert hier nicht, weil man immer weiß, dass man in dieser Verfolgungspassage sich befindet. Insofern ist er vielleicht sogar eigentlich schlechter als der Mr. X. Oder zumindest anders, muss man sagen. Er hat diese Verfolgerszenen und er hat eben auch ganz viele Bosskämpfe, darüber wird noch zu sprechen sein. Schätze ich, glaube, alle Bosskämpfe im Spiel sind im Wesentlichen die Kämpfe gegen den Nemesis.
Ja.
Irgendeiner Form und Variante. Ja, also ich glaube, das ist auch so ein Ding, also mit diesem Nemesis, der polarisiert, glaube ich, auch. Also das hat er wahrscheinlich im Original schon getan. Also so ein Love-It-or-Hate-It-Ding irgendwie.
Also ich habe, also ich hatte den Eindruck, dass er zufällig auftauchen kann, dadurch, dass ich eine Passage gespielt hatte, bei der ich von einem Hausdach dann wieder in die Straßen rein musste und ich glaube zum Diner zurück wollte. Und er tauchte dann auf, hat mich auch tatsächlich umgebracht. Und als ich den Spielstand neu geladen habe und denselben Pfad abgelaufen bin, da tauchte er dann nicht auf. Von daher habe ich schon den Eindruck gehabt, dass da durchaus ein bisschen Zufallsereignis drinstecken kann. Und man hat auch hier wieder die Möglichkeit, in einen Safe Room zu gehen. Da geht er nicht rein, aber man hört ihn dann draußen rumlaufen und weiß, der ist noch da, der wartet jetzt nur auf dich und du musst dir jetzt eine Strategie überlegen, wie du an ihm vorbeikommst. Und das fand ich wiederum cool, weil du wirklich auch räumlich genau hören kannst, wenn du Kopfhörer auf hast, der ist genau in der Richtung, da ist gerade der Tresen von dem Diner. Dann gehe ich vielleicht mal hinten um den anderen Tisch irgendwie.
Ja, du sprichst über cool. Das Diner, ja. Also es ist eben dieser Abschnitt, in dem er da vorkommt, in diesem Diner gibt es irgendwie so zwei, drei Wege, die man gehen kann. Man kann halt irgendwie unten durch das Diner durch und man kann aber auch an der Seite so Treppen und Leitern entlang gehen. Und das ist halt so die Stelle im Spiel, wo es ein bisschen Spielraum gibt, wo die KI jetzt nicht genau weiß, welche Wege du da gehst. Und da hat man tatsächlich so ein bisschen Variation drin. Aber dieser Abschnitt, der sagt ja eigentlich auch nur, geh bitte zurück zur Bahnstation, das war's. Mhm. Dann ist dieser Abschnitt auch wieder vorbei. Also der ist im Endeffekt eigentlich nicht lang. Und dann ist sozusagen dieses Rumspuken auch wieder komplett vom Tisch. Und dann gibt's eigentlich auch fast nur noch Passagen, wo er sehr geskriptet einem hinterherläuft oder eben ein Bosskampf ist.
Genau, ja.
Ja, und das ist vielleicht also etwas, das man sich anders vorstellt, wenn man auch an den Mr. X denkt. Da hat man doch hier deutlich mehr Passagen, wo es eben mehr sehr festgelegtes Verhalten ist und weniger tatsächlich so ein gruseliges Überraschen. Ja.
Genau, also der Nemesis, ich habe in meiner Recherche gelesen, dass die Idee für diese Form des Antagonisten aus dem Film The Blob von 1958 kam, den ich nicht kenne. Also müsste ich vielleicht mal nachholen, ich habe es mir mal notiert. Genau. Aber es ist tatsächlich so, es ist in diesem Remake ist es quasi der einzige Bossgegner, wenn man es so bezeichnen möchte. Es gibt eigentlich keine vergleichbaren Fights gegen große Gegner, wie wir sie noch aus den Vorgängern und auch aus den nachfolgenden Teilen kennen. Und das ist schon eine Besonderheit für dieses dritte Ableger der Resident Evil Reihe, weil eben auch der Fokus dann so stark auf diesen Nemesis gelegt wird, der ja eigentlich gar nicht so richtig hundertprozentig überzeugt, auch wenn es Spaß macht. Also ich hatte schon in den Bosskämpfen, die waren unterschiedlich gestaltet, waren sehr, sehr actionreich und haben Spaß gemacht. Ich habe das Spiel jetzt auf dem zweiten Spiel jetzt gerade, glaube ich, gespielt. Und da war es tatsächlich eigentlich kein Problem. Also ich habe in keinem Bosskampf jemals das Problem gehabt, irgendwie bedroht gewesen zu sein, und habe mir auch jetzt für den nächsten Durchlauf den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad genommen, weil es tatsächlich für mich zu einfach war.
Ja, also es gibt als niedrigsten nur diesen Assisted Mode, wo man sehr viele Vorteile Unterstützung hat, da regeneriert man auch Energie. Und der nächste ist dann eben Standard, das ist das, was du wahrscheinlich auch gespielt hast. Genau, da ist es auch noch relativ einfach. Das Spiel hat danach noch drei höhere Schwierigkeitsgrade, die man Stück für Stück freischaltet, wenn man möchte. Oder wenn man den jeweils nächsten durchgespielt hat, schaltet man immer noch einen höheren frei. Also wenn man da eine Challenge sucht, wenn es einem etwas zu leicht war, gibt es da durchaus noch Herausforderungen im Spiel. Und teilweise ist es dann auch so, dass Items nicht mehr an den gleichen Stellen liegen. Also zumindest so Items wie Munition und Lebensenergie und so, die sind ein bisschen woanders, nicht mehr an den gleichen Stellen. Es gibt auch andere Gegner und mehr Gegnerplatzierung. Also da ist nicht nur die Stellschraube, dass es irgendwie man mehr Schaden bekommt oder so. Das kommt auch dazu. Also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, wird man so von so einem Zombie-Biss auch tatsächlich überwältigt dann. Mhm. Oder höchstens zwei. Das ist dann schon sehr schwierig. Auch da bekommt man auch weniger Munition dann und so weiter und so weiter. Das ist schon wirklich eine Herausforderung. Aber ich glaube, so dieser mittlere Schwierigkeitsgrad oder vielleicht noch einen höher über Standard ist schon eine ganz gute, angenehme Schwierigkeit eigentlich, ja. Ich finde auch, dass es eigentlich insgesamt schon abwechslungsreiche Passagen bietet, denn es hat auch immer wieder Passagen, wo der Nemesis eben nicht auftaucht. Also es gibt viele Areale, die man komplett so spielt, wo man keinen Besuch von ihm bekommt. So ist es also nicht so, dass man ständig unter Stress steht, dass jetzt der einen verfolgt, sondern es gibt halt eben die festgelegten Passagen, da ist er. Und es gibt die Passagen, da heißt es, du hast alle Ruhe der Welt und es wird nichts passieren.
Genau. Und er iteriert ja auch, also er wird über das Spiel hinweg stärker, er kriegt Waffen. Es gibt zum Beispiel diesen einen Moment, also wir fliehen ja quasi aus der Anfangspassage dadurch, dass wir die U-Bahn wieder in Betrieb nehmen. In der U-Bahn lernen wir einige Anhänger der Umbrella Biohazard Countermeasure Service Einheit kennen. Das ist so eine Elite-Einheit von Umbrella, zu der auch die zweite spielbare Figur angehört, nämlich Carlos Oliveira, den wir auch nur in diesem Spiel jemals kennenlernen werden. Und nachdem wir eben für diese Einheit quasi den Strom wieder eingeschaltet haben und eine Route festgelegt haben für die Bahn, fahren wir tatsächlich auch los, um mit in anderen Waggons dann Zivilisten aus der Stadt rauszubringen. Es kommt natürlich zur Katastrophe innerhalb der Raccoon City Katastrophe, wenn man es so sagen möchte, dass der Nemesis eben die U-Bahn angreift und der Chef der Einheit sich dann opfert und man denkt, okay, jetzt ist vielleicht erstmal eine Weile Ruhe, und der Nemesis überlebt es natürlich und kommt stärker wieder, wenn wir ihn das nächste Mal treffen. Und so geht das eigentlich das ganze Spiel über hinweg, bis er nachher erst so ein riesiges Übermonster geworden ist, sozusagen.
Ja, da wird eigentlich immer, also bis der eigentlich nur so ein Fleischberg im Grunde ist.
Genau.
Also eklig ist es auf jeden Fall, wenn man also sich so ein bisschen eklige Gegner und Body Horror wünscht, wird man hier ausreichend fündig, kann man sagen. Ja, spielerisch, glaube ich, ist es, also man kann drüber streiten. Also einige Bossfights sind unterschiedlich, aber einige sind auch ein bisschen ähnlich. Es gibt ja diese Beast-Form, die er hat zwischenzeitlich. Also wenn er so eher so ein tierisch auf vier Beinen rumgaloppiert. Und da gibt's einmal diese Szene mit dem Uhrenturm, also wo er darauf rumklettert. Und da muss man den mit so Minen runterholen, wenn der an der Wand entlang läuft. Und später gibt's diesen Bosskampf noch mal mehr oder weniger kurz vorm Ende, kommt noch mal so ein Bosskampf auch, der im Grunde genauso funktioniert, bevor dann der ganz letzte Kampf kommt. Und da denke ich schon, ja, das war jetzt vielleicht schon ein bisschen lazy, quasi den gleichen Bosskampf zweimal einzubauen. Was dagegen schön ist, ist halt der erste Bosskampf, der ist, glaube ich, auch irgendwie ganz anders als im Original, weil der eben auch jetzt mit so einem Flammenwerfer dann rumläuft. Und da muss man dann eben so ein bisschen taktisch vorgehen, da kann man dann irgendwie seinen Tank zerstören auf dem Rücken zum Beispiel. Und da muss man auch dann immer aufpassen, wann benutzt er den Flammenwerfer und wann ist er gerade ein bisschen agiler unterwegs. Den Boss halt, das ist, glaube ich, der erste im Spiel, den fand ich auch ganz interessant gestaltet. Also genau. Welchen Bosskampf fandst du denn am besten, Timo?
Ich weiß gar nicht, ob es ein richtiger Bosskampf war. Also es gibt noch eine Passage später im Spiel, in der Agil durch den Nemesis mit dem T-Virus infiziert worden ist und wir quasi mit Carlos dann ein Gegenmittel finden. Mit diesem, also Plotverlauf ist ja nachher, dass wir mit Carlos verhindern wollen, dass die Stadt zerstört wird, weil es eben ein Gegenmittel gibt. Dazu kommt es dann letztendlich nicht mehr. Aber während Jill dann das Gegenmittel bekommt, braucht es so eine Wirkzeit und in der bricht quasi die Hölle los in der Eingangshalle von diesem, ich weiß nicht, was war es, ein Krankenhaus oder irgendein Laborgebäude.
Nein, Timo, die Szene findest du gut?
Die mochte ich, die hat mir Spaß gemacht. Das war so ein Resident Evil 4 Moment, den ich irgendwie lange nicht mehr hatte und das hat mir Spaß gemacht.
Ja, das stimmt, nur dass die Szene in Resident Evil 4 gut war. Und diese im Krankenhaus, wenn du sprichst, irgendwie so ein bisschen eher meh war. Jedenfalls für mich.
Okay.
Also ich fand diese Szene, das ist auch eine Erfindung dieses Remakes, die hat es im Original so nicht gegeben. Ich finde die nicht so gut. Also es ist tatsächlich so, man verbarrikadiert sich und es kommen irgendwie ständig Zombies durch die Fenster geklettert, aber sie ist nicht so atmosphärisch wie jetzt im vierten Teil. Und ja, es ist eigentlich nur so eine Stelle, die das Spiel irgendwie um 10, 15 Minuten verlängert, wo man so Schießbudenfigurenmäßig da die Zombies vor den Fenstern schießt. Und ja, also zumindest, also jetzt, wo ich die 3, 4, 5 Mal gespielt habe, ist es eine der Szenen im Spiel, auf die ich mich nicht freue, wenn sie wiederkommt, wo ich denke, ja, jetzt stehe ich hier wieder 15 Minuten herum und schieße auf die Sachen. Also es ist definitiv eine der Sachen, die ich dann doch auf der Kontraliste bei mir habe. Aber schön, Timo, dass es dir gefallen hat.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe nach Abwechslung gesucht und nach anderen Bossfights als nur immer gegen den Nemesis und das kommt da eine solche Szene wahrscheinlich noch am nächsten. Ansonsten, der Kampf mit ihm, während er den Flammenwerfer trägt, die war auch ebenso schön klassisch, weil du weißt, in jedem Videospiel, wenn da jemand einen Flammenwerfer hat, dann schießt du auf den Tank und genau das kannst du ja auch machen.
Ja, die Logik
das,
der roten
Fässer quasi. Ja, das macht einen einfach nur glücklich, wenn man solche Anspielungen findet. Du musst es ja nicht, du kannst ihn ja auch ohne diesen Stunt.
Das stimmt, man kann es auch so brute-forcen, indem man einfach nur viel auf ihn schießt oder da hat man den Granatwerfer, hat man da schon. Ja, ich glaube, da kann man die Granaten auch auf den feuern, genau, um den so ein bisschen zu betäuben. Also es gibt, also das finde ich immer gut, es gibt verschiedene Strategien, also man kann den so durch mit Granaten betäuben, wenn da mehrere Granaten abbekommen habt, dann sackt er so ein bisschen ein und dann kann man da noch ein bisschen zusätzlich Schaden austeilen oder eben man Man macht es filigran, man macht es klug, man schießt auf den Tank. Das ist die andere Möglichkeit. Aber ich finde es grundsätzlich erstmal nett, dass das Spiel da erlaubt, dass so ein bisschen, dass man off the book spielen kann, dass man nicht nur eine bestimmte Sache machen muss, sondern dass man durchaus unterschiedlich zum Ziel kommt. Das ist im Grunde bei den anderen Bosskämpfen auch so. Ich habe ja von diesem, der sich wiederholt, erzählt. Da bekommt man so ein Upgrade für, oder Upgrade ist es nicht, sondern man bekommt Minen für den Granatwerfer. Die kann man also an Wände, an Böden, da bleiben die haften, schießen und Gegner, die dann in die Nähe kommen, explodieren dort. Das ist, kann man gegen Horden von Zombies ganz gut einsetzen, wenn man will. Aber man kann es auch gut in diesem Bosskampf einsetzen, weil es gibt so eine Situation, da fängt dann dieser Nemesis, vierbeinig und hässlich, wie er ist, an im Kreise an der Wand zu laufen, über die Häuserwände zu hüpfen. Und da kann man ihm dann diese Minen in den Weg legen. Und wenn man das rechtzeitig macht, dann kann man ihn sozusagen wirklich so aus dem Lauf runtersprengen und dann liegt er auch so ein bisschen betäubt am Boden. Man hat eben so einen Moment, wo man so Bonusschaden machen darf. Aber man kann ihn auch einfach mit Brute Force, auch da kann, also wenn man das entweder die Strategie nicht weiß oder es nicht so hinbekommt, den da wegzuschießen, genug Schaden irgendwann, wenn man einfach nur die Shotgun immer wieder benutzt, dann führt auch zum Ziel letztendlich. Aber das finde ich gut, dass es durchaus da so ein bisschen Strategievariation geben kann.
Ja, auf jeden Fall. Genau, es gab noch diesen Berserkerkampf, wo er teilweise an der Wand langläuft. Ich weiß ja, das meintest du den Kampf? Da hat man auch schon auf jeden Fall schon den Granatwerfer mit den Minen. Ich hab das Gefühl gehabt, dass die Minen eigentlich gar nicht so relevant sind.
Sie sind nicht notwendig. Man kann sie, es ist so ein Gimmick, also man kann damit eben was machen, wie ich eben meinte, aber man kann auch sagen, ist mir egal, brauche ich nicht.
Ja. Genau.
Ja. Hast du denn eigentlich, darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen, ich habe ja vorhin erzählt, dass Puzzle mehr oder weniger fehlen. Und du hast ja auch festgestellt, dass es actionlastig ist. Also fehlen dir persönlich auch die Puzzle eigentlich? Also hast du gedacht, ich würde lieber Embleme suchen und Türen aufmachen? Ist das vermisst?
Also ich habe mich mit diesen Rätseln eigentlich nie so richtig identifizieren können in den Originalen. Das muss ich schon zugeben. Und ich mag auch den Action-Ansatz, den insbesondere dann der vierte Teil später verfolgt hat. Das war ja auch eigentlich mein erster richtiger Einstieg in die Serie. Von daher, ich habe es gar nicht so richtig vermisst. Es ist mir halt aufgefallen, weil es eigentlich ein typisches Element aus der Serie ist. Und es gibt ja auch so ein paar Ansätze, wo du da so ein bisschen ja kombinieren musst. Oder in dieser Untergrundpassage, in der du quasi diesen Schlüssel, diese Batterie da aus- und einsetzen musst in die Türen, damit du dann den richtigen Weg freischaltest und auch ja, ein kleines Rätsel in dem Zusammenhang dann auch löst. Aber ich mochte dann doch eher diesen Exploration-Aspekt. Also ich finde die Karte sehr praktisch, die das Spiel halt anbietet, die dir genau zeigt, in dem Raum gibt es noch was zu finden. Die Tür ist noch verschlossen und so weiter und da habe ich sehr viel mitgearbeitet.
Quality of Life.
Ja.
Ja.
Genau.
Ich bin auch sehr dankbar für diese Features. Also sind ja alles Dinge, die der zweite Teil, glaube ich, schon reingebracht hat und die jetzt übernommen sind. Die sind alle super. Also auch wie das Crafting funktioniert, dass man da einfach schnell im Inventar Sachen kombinieren kann. Das gefällt mir alles sehr gut. Also alle diese Funktionen, auch das Autosaving und dass es keine Farbbänder mehr gibt, dass man unbegrenzt speichern kann. Also all diese Funktionen finde ich sehr, sehr schön. Und da bin ich ganz froh, dass es in der Hinsicht auch gleichförmig ist jetzt mit den Remakes, dass sie diese Features einfach alle haben. Genau, was ein bisschen schade ist, das hast du schon gesagt zum Thema Features, was sie haben und was sie nicht haben, ist, dass man halt wirklich nur eine lineare Story hat. Sonst hat es ja mehrere Perspektiven auch gegeben, mehrere Figuren. Was es aber im Original gegeben hat, da will ich noch einmal drauf zu sprechen kommen, ist so ein Feature, das haben die, wie haben die das denn genannt? Live Selection, ja. Mhm. also im Grunde ist es eigentlich wie in so einem Telltale-Game, musst du an einem bestimmten Punkt im Spiel musst du Entscheidungen treffen und das beeinflusst nachher auch den Fortgang des Spiels. Und das kann dann eben auch diese Entscheidung zu unterschiedlichen Enden führen. Und da man offenbar jetzt für das Remake nur eine Story, nur ein Ende wollte, hat man das auch komplett gestrichen. Das also wieder ein Feature ist über die Planke gegangen, hat Capcom mit dem Säbel ordentlich nachgestoßen, und also auch hier Inhalt und Features gestrichen. Ja.
Also das finde ich tatsächlich interessant, dass sie das Feature gestrichen haben, weil das war ja wirklich neu damals für das Spiel. Also für die gesamte Reihe. Es ist auch so ein bisschen ja, Ausgleich dafür, dass du jetzt nur eine Kampagne letztendlich hast, aber mehrere Enden erreichen kannst. Und ich finde das, also solche Features finde ich immer spannend. Wenn ich so, sehr lange vorgegriffen, dann vor späteren Spielen, die das als zentrales Gameplay-Element halt aufgegriffen haben, wie Life is Strange oder eben die Telltale-Reihe. Da hätte man viel mehr draus machen können. Also das hat mich tatsächlich überrascht. Als ich wusste das jetzt auch nicht. Ich habe das Remake gespielt und erst hinterher darüber gelesen, was dann im Original so ungewöhnlich war. Und das war definitiv eines der Dinge, wo ich aufgehorcht habe und gemerkt habe, so, warum habt ihr genau das jetzt rausgenommen? Weil das wäre interessant gewesen.
Ja, also geht mir ganz genauso. Man wollte offenbar diese Story da streamline. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass man sparen musste, weil man sich beeilt hat. Gegen Ende, dass man das jetzt zügig dann nach dem zweiten Teil rausbekommt. Also es ist ein bisschen der Eindruck, weil wirklich an allen Ecken und Enden letzten Endes Dinge eingespart wurden. Locations, Gegner, Gameplay-Features, richtig, richtig viel. Das, was es mehr gibt, ist allerdings Spielzeit mit dem Carlos, also wie diese Krankenhaus-Verteidigungsszene, die es im Original nicht gegeben hat. Und auch diese Polizeistation ist im Original eigentlich ein Abschnitt, den man mit Jill spielt. Und den hat man jetzt so ein bisschen verlegt auf den Carlos, um dem auch so ein bisschen mehr Raum im Spiel zu geben. Der war vergleichsweise viel kleiner vorher im Original. Einige deuten das jetzt auch so als Hinweis, dass vielleicht jetzt irgendwie mehr mit der Figur gemacht werden soll in neuen Spielen, dass der Carlos jetzt größer wird. Weiß man natürlich alles nicht. Ich glaube also, das ist auch irgendwie nicht so ein Problem, wenn jetzt eine Szene, die vorher mit Jill war, wenn man die jetzt mit Carlos spielt, ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Aber dass vielleicht so einige Areale, Gegner, Features fehlen, erweckt zumindest den Eindruck, dass ein bisschen gespart wurde.
Ja, also alleine dadurch, dass Carlos ja in späteren Spielen gar nicht mehr auftaucht. Ich fand ihn als Figur auch ein bisschen blass in diesem Spiel. Also, er spielt mehr so den Schönling, habe ich so das Gefühl gehabt, der so ein bisschen naiv ist. Er merkt ja auch erst im Laufe der Story, dass Umbrella tatsächlich hinter all dem steckt.
Oh ja, er ist so ein Love Interest für Jill einfach.
Ja, so das kam das tatsächlich ein bisschen für mich rüber.
Ja, es ist so ein bisschen so. Er ist so der schöne Boy mit seinen Löckchen und dann kommt er da so und mal muss er gerettet werden von Jill, mal hilft er ihr und dann lernt sie sich kennen. Und ja, das ist halt echt eher so ein bisschen der Romance-Sideplot gefühlt, als dass der tatsächlich eine richtige Figur ist. Man erfährt auch nicht wirklich viel über ihn, also über seine Vergangenheit, seine Motivation oder Familie. Man weiß eigentlich nichts so richtig, außer dass er dafür Umbrella arbeitet, nicht weiß, dass Umbrella böse ist, weil er hält sich für einen Guten. Und ist er im Grunde auch. Und dass er Jill kennenlernt und sie sofort mag und irgendwie ganz begeistert von ihr ist. Ja, vielleicht heißt das, da kommt mehr. Tja, also ich nehme weder Anstoß an dieser Figur, noch hänge ich sehr an ihr.
Aber ich finde die Theorie von dir interessant, dass die Figur vielleicht nochmal wiederkommt. Weil das wäre natürlich geschickt, jetzt den dritten Teil nochmal rauszubringen, die Figur wieder in die Köpfe der Menschen zu holen und dann vielleicht mit Resident Evil 8 in ein, zwei Jahren ihn zu einer wieder auftauchenden Figur zu machen, die wir dann sofort wieder auf dem Schirm haben.
Genau, also das ist ja durchaus etwas, das Resident Evil häufig gemacht hat jetzt in der Geschichte der Reihe, dass halt altbekannte Figuren also zwischendurch auch von der Bildfläche verschwunden waren, aber dann auch mal wiedergekommen sind. Also wir haben ja jetzt, Jill hat zum Beispiel den zweiten Teil ausgesetzt und kam im dritten wieder vor. Und dann haben wir eben Leon Kennedy, der im zweiten Teil auftauchte und dann wieder Protagonist im vierten Teil ist. Und da ist ja durchaus irgendwie ein Pattern, dass es halt man so eine Art Figurenpool hat und dass man nicht immer alle in ein Spiel steckt, aber dass man durchaus gerne auch mal wieder auf bekannte Sachen zurückgreift. Genau. Ja, ist natürlich reine Spekulation im Augenblick. Vielleicht wollte man auch irgendwie nur ein bisschen mehr Balancing zwischen den beiden Figuren haben, ja.
Ja, aber das ist natürlich eins der Aushängeschilder von Resident Evil, weil dadurch die Figuren auch interessanter werden, wenn du tatsächlich das so machst, du hast 4, 5 Hauptfiguren und du weißt, im nächsten Teil spielst du mit den und den beiden, die du aus Spiel 1 und 2 meinetwegen kennst. Das macht's interessant. Das macht die Serie interessant. Du hast ein bisschen mehr Erzählfreiraum. Und du kannst auch ein bisschen so Überlegungen anstellen, so, wer kennt eigentlich wen und wann trifft die Person mal den? Und das finde ich interessant. Und alleine die Entscheidung, dass man Jill hier wieder mit reingenommen hat, das ist natürlich ja richtig klasse. Also hiermit ging es ja eigentlich erst los, dass wir eine Figur wieder aufgenommen haben, die wir schon mal kannten.
Ja, das stimmt. Also auf die Spitze getrieben wurde es ja auch so ein bisschen mit Resident Evil 6, was so ein bisschen so die Best-of-Compilation war, wo irgendwie fast alle Figuren nochmal aufgetaucht sind aus früheren Teilen. Und gut, das Spiel ist aus anderen Gründen so eher so mittelmäßig rezipiert gewesen, aber da hatte man quasi auch schon so ein richtig großes Crossover, wo dann diese ganzen Menschen sich mal irgendwie begegnet sind und wo das so ein bisschen ausgespielt wurde, was da für Beziehungen irgendwie sein können oder entstehen können. Und ja, man vermutet, dass es vielleicht auch in der Zukunft von Resident Evil weiterhin so sein wird, dass altbekannte Gesichter zurückkommen. Ja.
Wollen wir mal aufarbeiten, warum Resident Evil eigentlich, der dritte Teil eigentlich so geworden ist, wie wir ihn jetzt kennen?
Also, wie er geworden ist. Ja, du möchtest über das Original auch sprechen.
Ich möchte so ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte sprechen.
Natürlich. Ja. Timo, erzähl mal, was du rausgefunden hast.
Und zwar, also nochmal zeitliche Einordnung. Teil 1 erschien 96, Teil 2 98 und Teil 3 im Herbst 99. Ist also über den Jahreswechsel 98, 99 entwickelt worden.
Wirklich so ein Maschinengewehr-Release.
Ist ne? Tatsächlich also, so, ja. Ja. Und kriegst du alle drei Resident Evil Spiele zusammen, die Ende 98 in Entwicklung waren? Resident Evil 3 ist der erste.
Die Ende 98 in Entwicklung waren? Nein, also ich weiß, glaube ich, nur eben von Resident Evil 3 und von Code Veronica. Ich weiß nicht, ob das alle sind oder ob es noch mehr Hobbyprojekte gab.
Es gab noch Resident Evil 0 für das N64. Genau, also Code Veronica ist ja letztendlich nur 4 Monate später erschienen, Anfang 2000 für das Dreamcast und ist auch im Vergleich das wesentlich größere Spiel und setzt auch die Geschichte fort. Da spielt man ja mit Chris und Claire Redfield 3 Monate nach Teil 2. Und es war auch technisch natürlich das wesentlich anspruchsvollere Spiel, weil es eben auf einer neuen Konsolengeneration erschien mit der Dreamcast. Die Umgebung wurde erstmals in 3D dargestellt. Also es gab nicht mehr diese festen Hintergründe, sondern die Kamera bewegt sich auch so ein bisschen mit. Panzersteuerung hat man trotzdem noch. Und Capcom hat ja auch sehr eng mit Sega zusammengearbeitet, denn es war auch so ein bisschen so ein Entgegenkommen, weil man es nicht geschafft hat, den zweiten Teil für den Saturn zu portieren. Den ersten Teil haben sie noch hinbekommen, den zweiten nicht mehr. Und dann hat dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, okay, wir gehen jetzt auf die nächste Plattform, die da schon im Horizont ist. Und deswegen hat Resident Evil Code Veronica auch so viel Entwicklungszeit und ist eigentlich auch das wesentlich größere Spiel. Müssen wir eigentlich auch mit uns auseinandersetzen? Ich kenn's noch nicht. Aber das wird ja sehr, sehr hoch gehandelt, dieses Code Veronica.
Ja, man kann auch die überarbeitete Version Code Veronica X entweder mittlerweile als 360-Version auf der One spielen. Das ist eine Version, die, glaube ich, mal indiziert war früher, es mittlerweile aber nicht mehr ist. Mhm. Das ist die PS2-Fassung, also die von Dreamcast auf PS2 portierte und überarbeitete Version, die dann nochmal auf die 360 portiert wurde. Und auf der PS4 bekommt man auch eine Download-Version des Spiels, die sogar, glaube ich, für PS4 überarbeitet ist.
Genau, Resident Evil Zero für das N64. Dafür hat Capcom damals das grüne Licht gegeben, nachdem abzusehen war, dass man tatsächlich ein Resident Evil für das N64 umsetzen kann. Problem war hier immer Bedenken, dass der Speicher nicht ausreicht, aber es kam ja dann auch der Port von Resident Evil 2 im Oktober 99 für das N64. Von daher lief die Entwicklung hier.
Ja, das galt ja irgendwie als diese seltsame Meisterleistung. Wir hatten im letzten Podcast darüber
gesprochen. Quintessenz ist, das Spiel kam nie für das N64, sondern erst später, 2003, glaube ich, für den GameCube raus. Und ist ja mittlerweile auch einer von, also zusammen mit dem Remake vom ersten Teil, eines, das jetzt auch auf den aktuellen Plattformen wieder spielbar ist und auch die Steuerung so ein bisschen überarbeitet wurde, dass man da ein bisschen mehr Zugang zu hat. Ansonsten hängt es aber noch genauso in diesen starren Perspektiven fest wie das Remake vom ersten Teil und könnte eigentlich auch mal ein richtiges Remake vertragen, wenn man das Prequel Resident Evil Zero nochmal spielen möchte, aber es ist möglich. Man kann es auf den aktuellen Plattformen spielen.
Genau, das ist, also glaube ich, technisch ist es in derselben Engine realisiert gewesen wie das Remake vom ersten Teil auf dem GameCube. Es fühlte sich ganz, ganz ähnlich an, sah ganz, ganz ähnlich aus.
Genau.
Und hat ja eben auch dieses HD-Remaster, genau.
Exakt. Genau, das eigentliche Resident Evil 3, was auch unter diesem Namen denn in Entwicklung war, sollte für die PlayStation 2 erscheinen. Es wurde auch von dem Director des zweiten Teils, Hideki Kamiya, entwickelt, der hier also auf seinem Erfolg von dem zweiten Teil eben aufbauen wollte. Und er war der Meinung, dass die PlayStation 2, also die PlayStation mit dem zweiten Teil technisch und erzählerisch das absolute Optimum rausgeholt hat aus der Konsole und dass der dritte Teil eben das nächste große Ding werden sollte, auch technisch. Und deswegen ist er auf die PlayStation 2 eben aufgesprungen und hat dafür Resident Evil 3 eben entwickelt.
So. Eigentlich kluge Idee, ja.
Kluge Idee, genau.
Aber und irgendwie kam es nicht dazu.
Da kam es nicht so in der Form, denn Capcom hat erkannt, dass sie auf einer Welle schwammen, dass sie was losgetreten haben mit der Resident Evil-Reihe und dass dieses Franchise ja nicht zuletzt auch Capcom als Firma finanziell gerettet hat. Denn zuvor war Capcom ja nur bekannt eigentlich für Street Fighter und sie haben sich dadurch eine neue Hausmarke geschaffen. Und das Problem war jetzt, drei Spiele gleichzeitig in Entwicklung. Der Launcher PS2 ist auf das Jahr 2000 verschoben worden. Und man würde jetzt zu lange auf den nächsten großen Teil eben warten müssen. Und Capcom hat auch die Politik verfolgt, dass nur Releases auf der Sony-Plattform durchnummeriert sein durften. Also die Major-Titel durften nur auf Sony-Plattform eben durchnummeriert sein und alles andere musste anderen Namen kriegen.
Da hast du ja was Spannendes rausgefunden, ja.
Genau, deswegen ist Code Veronica, ist meiner Meinung nach, das ist der Grund, warum Code Veronica nicht Teil 3 geworden ist, sondern eben Code Veronica.
Ja, wobei das ja inhaltlich eher die Fortsetzung ist tatsächlich, also wo es jetzt mit der Geschichte wirklich etwas weitergeht.
Genau.
Nach dem zweiten Teil. Ja, das so ergibt es Sinn. Ah ja, okay, das hatte man aber von vornherein für Dreamcast entwickelt, sagst du.
Ja, genau. Das ist auch nur für die Dreamcast geplant gewesen damals. Und ist ja auch erstmal nur dafür erschienen, bis dann die Dreamcast eingestellt wurde und das Ding dann noch portiert wurde für die andere Konsole.
Das war das Spiel, das auf die PS2 kam und nicht der Nemesis. Mhm. Skurril. Hatte Kamiya hatte daran gearbeitet, an dem dritten auch letztendlich?
Genau, der hat an dem dritten, also an einem Spiel, was Resident Evil 3 hieß, hat er gearbeitet, aber es ist nicht das, was wir jetzt gerade besprechen.
Ach so, okay, also doch nicht. Er hat nicht an Nemesis gearbeitet.
Genau. Okay. Noch dazu kam, war eben, dass Silent Hill erschienen ist, Anfang 99, und von Square Parasite Eve, was kurz nach Resident Evil 2 erschienen ist, und dass dieses ganze Genre eben komplett am Abheben war. Und deswegen war Capcom der Meinung, dass sie noch ein Spiel auf die alte PlayStation bringen müssen und haben dann eben ein Spin-off namens Resident Evil 1.9 in Entwicklung gegeben. Und das ist das, was dann schließlich zu Resident Evil 3 wurde.
Ach. Genau, ja, ich habe auch gehört, dass sowohl Code Veronica als auch Nemesis ursprünglich eben als Spin-offs geplant waren. Aber ja, man wollte wahrscheinlich dann mit der 3 die Verkaufszahlen auch treiben, dass man sagt, hier, das ist das nächste große Ding auf der PlayStation, müsst ihr haben. Das ist Teil 3.
Ich meine, du hast eine Konsole, die an der 100 Millionen Marke kratzt. Das heißt, du kannst auf jeden Fall einiges drauf absetzen. Sie haben dann ein Jahr Entwicklungszeit gegeben für dieses Spin-off, haben nur ein B-Team dran gesetzt, das Budget war deutlich kleiner, es gab weniger Voice-Acting, weniger CGI, es gab nur noch ein Szenario, aber dadurch, dass es ein Spin-off war, gab es auch halt wesentlich mehr Freiheiten, mal was Neues zu probieren, was dann schließlich auch der Grund war, warum wir jetzt so einen actionlastigen Titel bekommen haben. Directed wurde es von Katsuhiro Aoyama, der seit 95 bei Capcom angestellt gewesen ist und auch schon bei den ersten beiden Teilen als System Planner mitgearbeitet hat. Also so Sachen geplant hat wie Waffenschaden, Bewegungsgeschwindigkeit der Figuren und solche Sachen.
Hm. Spannender Beruf auch.
Ja,
das muss heute noch so werden. Gemacht wird. Also ich meine, das wird auf jeden Fall geplant, aber ob das noch so in einer Person hängt oder ob das irgendwo anders zugeordnet ist, das würde mich mal interessieren. Aber das ist auf jeden Fall spannend, was da passiert ist. Haben wir noch was ausgelassen in der Entwicklungsgeschichte?
Genau. Wir haben einen neuen Writer, der Noburo Sugimura, der den zweiten Teil mitgeschrieben hatte, der ist an anderen Resident Evil Projekten beteiligt gewesen, deswegen wurde auch ein neuer Writer angestellt, der Yasuhisa Kawamura. Und der hat eben auch aufgrund dessen, dass er jetzt einen Spin-off hatte, hat er sich eben entschieden, okay, ich möchte jetzt parallel zum zweiten Teil spielen, also eben um den genannten 29. September 98. Er möchte auch wieder das Spiel in Raccoon City ansiedeln. Und es sollte aber erstens zunächst keine weiteren Überschneidungen geben. Daher auch der Name Resident Evil 1.9. Und als Charaktere war geplant, dass eben nur drei Figuren aus diesem Umfeld von Umbrella gespielt werden sollen. Also neben Carlos Oliveira noch zwei weitere, die eben dieser Special-Einheit von Umbrella angehören. Und gar keine bekannten Charaktere erstmal zunächst auftauchen zu lassen. Um Geld zu sparen, hat man dann einfach die Engine vom zweiten Teil wiederverwendet. Auch das Setting von der Polizeistation wurde mehr so als Fanservice eingebaut, da Capcom einfach damit gerechnet hat, dass mehr Hardcore-Fans zu diesem Spin-Off greifen werden als Neueinsteiger, weil es eben kein Main-Title ist, sondern ein Spin-Off.
Von wegen. Ja.
Von wegen. Genau, das Gameplay war actionorientierter, die Zombies bewegen sich schneller als in den Vorgängern und die Engine wurde auch noch ein bisschen dahin getrimmt, dass mehr Zombies gleichzeitig dargestellt werden können. Es gab das erstmal diesen Ausweich-Move und die 180-Grad-Wende, die ist mit diesem Spiel eingeführt worden.
Ah ja, die Ausweichrolle gibt es jetzt ja auch wieder im Remake und die 180-Grad-Wende gibt es aber nicht mehr. Also es gibt noch die 180-Grad-Wende, aber sie ist nicht mehr so snappy wie früher. Also früher gab es diesen Kurzbefehl unten B und dann hat man so richtig die Wende gemacht, aber gut, okay. Dadurch, dass man jetzt eben die völlig freie Bewegung hat und nicht mehr die Tanksteuerung, ist es vielleicht nicht so notwendig, aber manchmal ertappe ich mich beim Resident Evil Spielen, weil ich sie unten und B drücken möchte, wie im vierten Teil, um mich schnell umzudrehen. Und das klappt dann letzten Endes doch nicht so in den neueren Spielen. Aber ich finde es spannend, was du sagst, dass halt eigentlich diese Spiele sich damals in ihren Originalen so sehr spürbar unterschieden haben. Das ist also die schnelleren Zombies und dieses ganz andere Gameplay. Und das sind natürlich diese Unterschiede, die es da mal gegeben hat, die ja historisch bedingt sind, die sind jetzt irgendwie komplett, oder nicht komplett, aber zu ganz großen Teilen sind die verschwunden zwischen 2 und 3 Remake. Die fühlen sich ja ganz ähnlich an. Vom Prinzip her, ja. Das ist natürlich etwas, was mit so einer Remake-Welle, da geht dann so etwas so als Nuancen verloren.
Genau. Man hat dann zu diesem Zeitpunkt, als man diese Wahl der Charaktere sich eigentlich schon festgelegt hatte, dann noch ein paar Änderungen in den anderen Resident Evil Projekten vorgenommen. Und ursprünglich sollte Jill Valentine in Code Veronica mitspielen. Sie wurde dann da aber rausgeschrieben und war sie dann quasi als Charakter frei wurde, hat man sie dann eben in dieses Spin-off als Main Character mit aufnehmen können und hat die Chance dann auch ergriffen, das zu tun. Und hat dann aber auch entschieden, dass man auch die Zerstörung von Raccoon City mit aufnehmen möchte. Und das Spiel hatte dann den Entwicklungsnamen Resident Evil 1.9 plus 2.1.
Oh. Ja, die Geschichte ist spannend, ja.
Genau. Muss jetzt vielleicht noch aufklären, warum das Spiel dann Biohazard Last Escape im asiatischen Markt hieß und Nemesis im Westen.
Klär uns auf, Timo.
Ich habe da nicht eine vernünftige Erklärung gefunden. Das Interessanteste, so, was ich gefunden habe, ist, also Last Escape bezieht sich halt auf Jills Flucht aus Raccoon City. Das passt eigentlich ganz gut. Und Nemesis natürlich, weil es der Antagonist ist. In der japanischen Fassung wurde der Name Nemesis aber gar nicht prominent verwendet, sodass die Spieler erst im Jahr 2012 ihn wirklich flächendeckend erst eingesetzt haben, als der Nemesis in Operation Raccoon City sehr prominent platziert wurde. Und erst da hat er quasi den richtigen Namen Nemesis bekommen in Japan, während wir ihn hier immer schon unter dem Namen kannten.
Ach, interessant. Okay, ja. Also offenbar hat man hier deutlich stärker den Drang verspürt, ihn zu benennen.
Genau, und warum nicht Last Escape im Westen? Das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist, dass die Übersetzer bei Capcom gesagt haben, das sei ein unnatürlich klingender Titel im nicht-asiatischen Sprachraum, den können wir nicht verwenden. Ich lasse das mal so dahingestellt.
Okay, ja, lassen wir das so stehen. Aber ich meine, das ist häufig so und da sind auch wahrscheinlich Feinheiten der Lokalisierung, die wir schwer nachvollziehen können, weil sie vielleicht einerseits historisch bedingt sind und eben, ja, weil es gerade zwischen Japanisch und dem Westen doch immer sehr viele spezielle Dinge gibt und es gar nicht so selten vorkommt, dass solche Titel irgendwie komplett geändert sind.
Genau, dann gab es im Frühjahr 1999 ein Meeting in der Chefetage von Capcom, wurde festgelegt, dass das nun ein Teil der Hauptreihe werden soll. Und deswegen haben sie die 3 einfach noch in den Namen hinzugefügt. Also Resident Evil 3 Nemesis hieß es dann. Und die Hintergründe, das hat Aoyama mal irgendwo in einem Interview gesagt, war, dass Capcom im Fiskaljahr 99 eine sogenannte Publicly Listed Company werden wollte und noch einen Verkaufsschlager benötigte, um weitere Investoren zu überzeugen. Und zudem war das eigentliche Resident Evil 3, was ja für die PS2 entwickelt wurde, gerade nochmal zurück in die Konzeptionsphase gegangen, weil das da nicht so richtig weiterging, sodass der nächste reguläre Titel einfach in zu weite Ferne gerückt war. Und ja, das ist jetzt quasi der Hauptgrund gewesen, warum es jetzt der dritte Teil gewesen ist. Und jetzt stelle ich dir nochmal die Frage, weißt du, was aus dem ursprünglichen Resident Evil 3 Projekt für die PS2 geworden ist? Also, außer, dass
das es zunächst PS4 wurde. Das, an dem der Camilla saß.
Genau.
Ich würde jetzt raten, dass es Devil May Cry geworden ist.
Ja.
Ja, das ist, vielleicht habe ich das auch mal irgendwo gelesen,
ja.
Aber das, weil das, da hat ja der Camilla dran gearbeitet. Das waren sehr früher PS2-Titel und es hat sehr viele Elemente von Resident Evil noch.
Das ist richtig.
Es hat diese Perspektiven sind da, glaube ich, auch noch sehr fix. Und es hat auch die Suche, das Emblem in der Villa-Mechaniken. Mhm. Muss man mal wieder spielen, auf jeden Fall. Aber ja, ist lustig. Hat die nächste Reihe für Capcom quasi ins Leben gerufen dann. Die hatten dann ja zu dieser Jahrtausendwende eigentlich einen richtig guten Run, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ja, das Problem war jetzt, dass sie das Spin-off zeitlich noch ein bisschen verlängern mussten. Sie haben dann 2 Monate Zeit gehabt, um das Spiel noch um ja etwa 30 Minuten Spielzeit zu verlängern, weil es auch damals schon recht kurz war, weil es eben nur ein Spin-off war. Hinbekommen und das ist letztendlich das, was wir bekommen haben dann als Resident Evil 3. Also es war nie als Fortsetzung geplant. Es passt halt auch von dem, was erzählt wird, nicht so richtig in die Hauptreihe rein, weil es eigentlich nur ergänzend zum zweiten Teil arbeitet.
Ja, total. Es ist wirklich skurril. Also ich glaube, diese Holprigkeit, die wird im Original auf jeden Fall schon auch sichtbar. Ich glaube, der war schon immer auch so ein bisschen kontrovers besprochen, obwohl es ja auch ein sehr großer Erfolg war für Capcom, finanziell jedenfalls. Ich glaube, der wurde schon immer auch wegen des Nemesis kontrovers besprochen. Ein bisschen scheint sich das ja jetzt fortzusetzen mit dem Remake, aber eher aus anderen Gründen. Ja.
Genau, hast du noch irgendwelche Unterschiede zwischen dem Remake und dem Original herausgearbeitet?
Ja, ich schau mal. Ich glaube, das meiste habe ich eigentlich schon genannt. Also ich glaube eben diese Aspekte, die da, die Streichungen sind, glaube ich, so die hervorstechendsten Unterschiede. Wie gesagt, in Sachen Gameplay, in Sachen Content, in Sachen Figuren. Vielleicht eine Erwähnung ist vielleicht noch wert, dass eine beliebte Figur, also so ein Fan-Favorite, der Barry, jedenfalls, der war eigentlich auch ursprünglich mal im Spiel. Zumindest hatte der in einem der Endings eine sehr prominente Rolle. Da hat der, glaube ich, wenn ich es recht jetzt erinnere, hat die beiden Figuren gerettet in einem der Endings. Und ist halt wirklich so eine Fan-Favorite-Figur. Und ich glaube, auch da gab es auch so Tränen, dass diese Barry-Szene, die, glaube ich, damals so richtig cooler Fanservice war, Leute richtig cool fanden, dass die nicht mehr gibt. Das ist auf jeden Fall noch etwas, dass es insgesamt linearer geworden ist, das Spiel, also komplett linear im Grunde ist, wo vorher eben noch so ein bisschen diese Branching Narrative gab, wo man Entscheidungen treffen oder verkacken konnte. Das fehlt, der Unterschied, der offensichtliche Unterschied der Kameraperspektiven, den haben wir zum Anfang schon genannt, dass es sehr viele Schwierigkeitsgrade gibt, 5 Stück, das ist auch eine Neuerung, die auf jeden Fall auch begrüßenswert ist, immer super, wenn es dafür Auswahl gibt in Schwierigkeitsgraden. Das Autosaving haben wir auch schon positiv genannt, auch schon beim zweiten Teil. Alles, was Quality of Life ist, davon gibt es eine ganze Menge, das sind, glaube ich, eher begrüßenswerte Änderungen auch. Was ich noch gefunden habe, ist also der Nemesis, der kann ja auch so ein bisschen, der kann so richtig springen und sliden. Ja, das slidet manchmal so von der Seite so rein in diesen Szenen, die du so gut gefunden hast in Raccoon City. Das sind auch alles so neue Ideen oder Erneuerungen am Nemesis. Auch dieser Flammenwerferkampf ist auch eine Neuerung gegenüber dem ursprünglichen Nemesis. Genau. Und über eins haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja so ein übergreifendes System im Spiel, das man freischaltet, wenn man das erste Mal durchgespielt hat. Da gibt es so eine Art Shop.
Ja.
Und wenn man Challenges im Spiel erledigt, also viele davon sind so die Achievements, also Collectibles sammeln, bestimmte Anzahl an Gegnern abschießen und so weiter. Und dann kriegt man so Punkte dafür. Und für diese Punkte kann man sich im Shop Sachen kaufen. Also den berühmten Endlos-Raketenwerfer zum Beispiel, aber auch andere besondere Waffen, die man sonst nicht im Spiel bekommt und auch so Items wie, gibt es so Tokens zum Beispiel, mit denen man mehr Verteidigung oder mehr Angriff bekommt. Die muss man sich dann ins Inventar legen, wenn man die gekauft hat. Die nehmen dann einen Slot weg, aber dafür geben die eben bestimmten Buff. Angriff, Verteidigung oder Lebensregeneration gibt es zum Beispiel auch. Und dann gibt es auch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und das sind alles so Mechanismen, die einem auch ein bisschen anregen, das Spiel mehrmals zu spielen. Also einerseits, weil man dann diese Challenges erfüllen möchte und dann, weil einem diese Challenges eben auch ermöglichen, halt nochmal ein paar Sachen einzukaufen, die das Spiel ein bisschen verändern. Also das ist halt so ein bisschen dieser Schummelraketenwerfer mit, wenn man den hat, kann man einfach durch das Spiel durchlaufen und immer wenn einem jemand dumm kommt, schießt man so eine Rakete ab und man muss den nie nachladen und der ist einfach, der macht den unendlichen Schaden. Das kann durchaus Spaß machen, also vor allem, wenn man eben auch sagen möchte, ich will mal einen Speedrun versuchen, wie schnell schafft man es mit diesem Raketenwerfer oder ich möchte es gern irgendwie auf schwieriger, aber ich traue mich jetzt noch nicht ganz mit der knappen Munition. Es gibt jedenfalls viel also an Variationen, dass einem das Spiel dadurch noch bietet. Das sind natürlich auch Sachen, die jetzt komplett neu mit den Remake zugekommen sind. Hast du davon eigentlich schon was benutzt? Also hast du diese Challenges irgendwie beachtet beim Spielen oder hast du dir schon was gekauft dafür?
Ja, also ich war natürlich sehr begeistert von diesem Shop, der sich da nach dem Durchspielen aufmacht und man schaut sofort, gibt es den Endloswerfer? Ja, es gibt ihn.
Ja,
gutes Spiel ist, sein.
Ja, gehört dazu.
Ja. Da habe ich den Preis gesehen und habe ein bisschen weinend eine Träne vergossen. Weil ich hatte, glaube ich, nur 7.000 Punkte oder so.
Ja.
Der Raketenwerfer kostet 60.000 oder so.
Genau, also kleiner Tipp, man kann sehr gut Punkte farmen. Es gibt sehr, sehr viele für die Zombie-Kills. Also das Spiel will von dir, dass du irgendwie 100, 500, 800, 2.000 Zombies und jedes Mal kriegst du mehr Punkte dafür. Und wenn du halt noch ein, zwei, dreimal durchspielst oder einfach nur deine Lieblingsszene, Timo, die Verteidigung des Hospitals, wenn du die einfach ein paar Mal hintereinander lädst, die Kills stacken, sozusagen für diese Challenge, auch wenn du das einfach neu lädst, den gleichen Spielstand. Also da kannst du so viele Gegner abschießen, da hast du die Punkte für den Raketenwerfer in 0,nix zusammen. Und ich sag dir, das macht schon auch mal Spaß.
Ja.
Mit dem Raketenwerfer.
Also es gibt bisher nur ein Resident Evil Spiel, was ich bis dahin durchgespielt habe, dass ich diesen Raketenwerfer hatte und das ist der vierte Teil. das macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß, auch wenn es total albern ist, aber es macht Laune und ich finde das gut, dass ja. Dieses Gag-Item immer wieder gibt.
Genau, es ist halt, also es ist einfach zum Spaß und gibt dann irgendwie nochmal einfach eine neue Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Darüber würde ich gerne sprechen. Ich habe das ja so ein bisschen gespeedrunnt auch. Mhm. Und ich habe das jetzt 5, 6 Mal, habe ich das in kurzer Zeit hintereinander durchgespielt. Um mal zu gucken, wie schnell schaffe ich es denn und wie schwierig sind die anderen Schwierigkeitsgrade. Und dabei ist mir was sehr Interessantes aufgefallen, nämlich, dass es gerade für so ein Survival-Horror-Spiel interessant ist, das immer wieder zu spielen. Weil man zunehmend bei einem Spiel, das einem Angst machen soll und das einen in so eine Lage drückt, wo man unterlegen ist, wo man so zunehmend die Kontrolle zurückgewinnt, weil man lernt die Karte auswendig, man weiß, wo kommen die Gegner, dann erschreckt dich nicht mehr der Zombie, der jetzt buhuhu von der Treppe plötzlich stürzt, dann kannst du schon runterzählen, 3, 2, 1, da fällt er und dann hast du die Waffe schon gezückt, das schockt dich nicht mehr, du weißt genau, wo du hin sollst, du hast nicht mehr dieses Verlorensein, diese Angst, so ein bisschen, die man bei diesen ersten Durchläufen von solchen Spielen verspürt, wo man denkt, ah, ich weiß nicht, schaffe ich das, wer weiß, was kommt und du erschreckst dich. Und das überkommt man so, wenn man so ein Spiel Resident Evil immer wieder spielt. Und wenn man auch merkt, so ja, da laufe ich jetzt mal in der Stunde dann durch. Das finde ich ist irgendwie, ja, also etwas, das ich grundsätzlich selten tue. Ich spiele selten Spiele halt öfter. Deswegen war es für mich auch nochmal eine neue Erfahrung. Aber eine sehr spannende sozusagen Erfahrung. Und das ist auch eine, die eben das Spiel durch diese Challenges und den Shop auch nochmal sehr einem nahelegt, das auszuprobieren. Das hat bei mir funktioniert und ich finde, das ist eine coole Sache. Gefällt mir.
Ja, also es ist auch, also das Spiel braucht es auch, so eine Motivation, das mehrfach durchzuspielen, weil es halt dann doch recht kurz ist. Und das macht eigentlich, ja, macht's auch ganz gut. Also ich finde, der Shop ist eine gute Idee. Es gibt interessante Items dort, also man hat da durchaus ein bisschen Variation, gerade wenn man knapp bei Kasse ist und sich jetzt nicht alles kaufen kann, sondern wirklich überlegen muss, okay, die nächsten Durchgänge, die würde ich ganz gerne mit dieser Münze machen, weil ich dann mehr Schaden machen kann. Und das sind so ganz kleine Sachen, mit denen man dann anfängt und man ist da wirklich motiviert, dann auch nochmal durchzuspielen, nochmal Punkte zu sammeln und das vielleicht dann auch im höheren Schwierigkeitsgrad mal anzugehen. Ja, es ist eine nette Sache und das funktioniert hier in diesem Spiel, glaube ich, ganz gut, auf jeden Fall.
Denke ich, ist auf jeden Fall auch eine Stärke, also dass es auch dieses einem nahelegt in Form von diesen Elementen. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren, wenn man das sonst nicht macht, dass man einfach sich Resident Evil 2 oder 3 nimmt und das einfach nochmal durchspielt und guckt, wie sich das eigene Gefühl auch so beim Spielen verändert oder der Spielstil verändert und wie viel schneller man auch einfach wird, wenn man das macht. Probiert's aus.
Ja. Das Original wurde damals noch für den PC portiert, hat dort natürlich profitiert, dass es ein bisschen bessere 3D-Texturen gab, eine höhere Auflösung, paar mehr Outfits, den Mercenaries-Modus, den das Spiel mitgebracht hatte, der war dann von Beginn an freigeschaltet. Und später gab es dann sogar noch einen DVD-Release, wo die Videosequenzen dann in verbesserter Auflösung beilagen. Die Version
für die hat man dann separat eingelegt, die DVD? Oder?
Nein, das ganze Spiel kam. Es war ja so die Zeit, wo DVD-Player rauskamen und wo Spiele dann auch teilweise dann auf DVDs und nicht mehr auf 18 CDs erschienen sind. Und
das ja, aber, Sinn. Ach so, für den PC natürlich. Ah, auf dem PC. Ja, ich wollte gerade sagen, auf der PlayStation, die hätte aber geguckt, wenn du das in der DVD versuchst einzulegen.
Genau. Dreamcast-Version basierte dann auch auf der PC-Version. Man hat in der Dreamcast-Fassung diese VMU mit dem Bildschirm im Controller, die den Health-Status angezeigt hat, was wahrscheinlich gar nicht so viel Mehrwert bietet, aber ist ganz nett. Der GameCube wiederum hat auch einen Port bekommen, der wiederum auf der PlayStation-Fassung basierte, allerdings eine etwas bessere Framerate hatte und auch ein paar bessere 3D-Texturen, aber es ist trotzdem merkwürdig, dass die PC-Version hier nicht als Basis verwendet wurde. Und das PS1-Original war dann auch später spielbar auf der PSP und der PS3, weil es im PSN dann verkauft wurde.
Ja, das könnte vielleicht auch heute nochmal eine Möglichkeit sein, das nachzuholen. Also insofern das in dem deutschen Marktplatz verfügbar ist. Ach ja, ist es ja dann, aber in der geschnittenen Version.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, muss man drüber nachdenken. Aber so gibt es auf jeden Fall immer noch heute eine Möglichkeit, wahrscheinlich das auf die eine oder andere Weise nochmal nachzuholen, wenn man das möchte. Ja. Aber die definitive Version ist dann eher die PC-Variante, so habe ich das.
Wenn man das Original sich anschauen möchte, ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ja, PC-Port, okay. Häkchen dran. Interesse hat es bei mir geweckt, jetzt durchaus nach dem Remake, sich das mal anzuschauen. Auch nochmal so die Unterschiede so selbst nachzuvollziehen. Vielleicht kommt das nochmal.
Ja, wie geht's weiter? Jill Valentine als Hauptfigur, die ja auch ja zumindest in der damaligen Zeit mit anderen starken weiblichen Charakteren wie Lara Croft, Samus, Chun-Li aus Street Fighter oder meinetwegen auch Prinzessin Peach genannt wurde, die taucht später nochmal in Umbrella Chronicles auf, an der Seite von Chris Redfield. Dann werden wir sie nochmal in Revelations spielen, an der sie an der Seite von Parker Luciani Chris Redfield auf einem Schiff ausfindig machen muss.
Ja, auch ein Spiel, das ich gar nicht so schlecht finde.
Gar nicht so schlecht ist, genau. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gründet sie auch zusammen mit Chris Redfield nachher eine Organisation, die BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance. Und das ist auch so ein bisschen in den Story-Arc von Revelations dann reingebunden. Carlos Oliveira sehen wir tatsächlich nicht mehr. Man kann allerdings das Resident Evil 3 Szenario nochmal in Umbrella Chronicles mit ihm nachspielen. Das ist das einzige Mal, wo man ihn nochmal antrifft.
Ja, also Jill ist da wirklich so die wiederkehrende Figur. Und ich glaube, ich würde wagen zu behaupten, dass wir sie auch nicht das letzte Mal gesehen haben.
Das denke ich auch, ja.
Ja, und es steht ja tatsächlich auch ein bisschen schon vor der Tür, dass ein neues Resident Evil Spiel, also ein 8. Teil, tatsächlich sich in Entwicklung befindet, rauskommen soll. Es wird schon viel gemunkelt, Konkretes weiß man noch nicht. Ich glaube, irgendwie Capcom hat so einen ganz, oder nee, einer der Entwickler, ja, einen ganz mysteriösen Tweet abgesetzt von wegen, ah, das wird ganz anders als alles Vorherige, ist irgendwie wieder ganz anders. Und einige werden nicht begeistert sein, dass es anders ist. Man natürlich
nicht, ja,
was das bedeutet.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in Sachen Resident Evil weitergeht. Wir haben jetzt, letztes Jahr ein Spiel gehabt, dieses Jahr ein Spiel gehabt, was, auch wenn es Remakes sind, es fühlt sich an wie ein neues Spiel. Auch ja. Teil 3, für den gilt das, aber ich denke, es wäre sinnvoll, jetzt tatsächlich mit Teil 8 vielleicht dann doch mal weiterzumachen.
Ja, also es gibt tatsächlich ja eben dieses Gerücht, dass der achte Teil kommt als nächstes, und es gibt auch aber schon Gespräche über das Remake vom vierten Teil. Das sind zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Also ich glaube, ich persönlich würde mich über einen achten Teil freuen. Ich finde es schwer zu sagen, wie der wohl wird. Baut er mehr auf 7 auf oder baut er mehr auf den Ideen der Remakes auf? Ich finde es schwer zu sagen, aber ich wäre neugierig zu sehen, was Capcom macht, was sie Neues machen. Also ich würde hoffen, dass sie auch ein bisschen was Neues machen. Ein Remake vom vierten Teil würde ich persönlich jetzt nicht so gerne sehen. Oder
Verständlich.
es würde mir nichts geben. Ich hätte kein Bedürfnis danach, sagen wir so. Es verletzt mich nicht, wenn es kommt, aber ich hätte auch kein Bedürfnis danach. Also ich finde nämlich, also im Gegensatz zu diesen sehr alten Spielen, Resident Evil 2 und 3, ist der vierte, spielt da in einem anderen Bereich sozusagen für mich, oder einfach historisch einfach neuer ist und wo man dem Spiel auch heute noch ansehen kann, dass es eben aus einer ganz anderen Spieletradition schon kommt als die Vorgänger. Und im Grunde hat dieses Spiel, hat all diese Standards ja gesetzt damals, die wir heute eben kennen in diesem Genre, also in diesem, auch dieser Art Third-Person-Shooter. Und viele, viele Spielmechanismen, die jetzt eben auch in den Remakes drin sind, die Schulterperspektive und so weiter, sind ja eigentlich Kinder von Resident Evil 4. Und von daher,
Ja,
wenn man Resident Evil 4 in dem Stil von Resident Evil 4 neu auflegt, also so richtig den Mehrwert daran würde ich eigentlich nicht sehen. Da habe ich das Gefühl, das Spiel ist nach wie vor sehr, sehr gut gealtert. Man kann das auch heute noch auf allen Plattformen spielen. Und es spricht nichts dagegen, das zu tun, ist immer noch super.
ich würde sogar noch
Von daher.
weitergehen. Du hast das jetzt als ja, Vorlage für alle späteren Resident Evil Teile genannt. Ich würde sogar sagen, es ist eine Blaupause für sämtliche Spiele, die in dieser Art danach erschienen sind. Also bis hin zu Last of Us und Uncharted, sage ich, alles, was Naughty Dog heutzutage macht, basiert auf den Ideen von Resident Evil 4. Es ist wirklich für mich eines der wichtigsten und besten Spiele der letzten 20 Jahre. Aber es ist auch noch so gut spielbar, dass ich jetzt wirklich nicht nach einem Remake für dieses Spiel betteln würde. Also auf gar keinen
Ja,
Fall.
genau. Also du hast ganz recht, ja. Also es hat Standards gesetzt, die heute immer noch gelten. Und dadurch hat man aber auch nicht das Gefühl, dass es alt ist oder dass es gealtert ist, weil halt die Standards, die es gesetzt hat, mehr oder weniger immer noch der Status quo eigentlich sind und das sozusagen die Top-Ideen, die wir für diese Art Spiele haben, daherkommen. Und selbst wenn du eben so Sachen hast, wie man kann sich beim Zielen nicht bewegen und so, klar, das fühlt sich heute ein kleines bisschen vielleicht weniger dynamisch an. Aber selbst wenn du das änderst, was wäre das für eine Änderung an dem Spiel? Also ich sehe das einfach nicht, wie es dieses Spiel wirklich verbessern oder revolutionieren könnte, wenn wir es mit unseren heutigen Ideen von einem Resident Evil, neu auflegen.
Ja, was ich hingegen ganz gerne sehen würde, wäre das schon genannte Code Veronica. Ich glaube, dem würde ein Remake auf jeden Fall sehr, sehr gut tun, genauso wie Teil 2 und Teil 3, das jetzt gut gestanden ist. Und weil es eben auch eins der unbekannteren Titel ist aus der Resident Evil Reihe. Ich denke mal, das wäre auf jeden Fall ein ganz, ganz cooles Ding, wenn sie das nochmal in ja, die Resident Evil Engine eintauchen lassen.
Ist ganz positiv rezipiert auch, glaube ich, Code
Ja, glaube
Veronica.
ich auch.
Ja, Timo, vielleicht müssen wir uns das auch mal vornehmen, auf der PS4/Xbox One eine dieser
Vielleicht mal gucken,
Portierungen
ja.
für einen der nächsten Podcasts. Denn bis jetzt das nächste tatsächliche Resident Evil kommt, wird es ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Dieses Jahr wird es wohl keins mehr geben.
Oder wie wär's mit Dino Crisis als nächstes Remake? Auch das könnte man in dieser Engine realisieren und es ist auch ja eins der Spiele, die man heutzutage nur noch schwerlich spielen möchte, denke ich.
Ja, auch schwerlich spielen kann. Also ich meine, da gibt es ja auch nicht auf aktuellen Plattformen glaube ich, nicht viele Möglichkeiten, das noch zu spielen. Und so wie ich das einschätze, das Spiel hat Anhänger. Ich glaube, da würden viele sofort jetzt ja schreien. Gib mir das Remake zu diesem Spiel. Ich habe da persönlich keinen Bezug dazu, weil ich ja nie PlayStation-Kind war. Aber ich weiß, ich kann es quasi so hören, wie Leute da eigentlich danach schreien. Und es ist natürlich nicht so eine Marke wie Resident Evil heute. Aber wer weiß. Capcom scheint ja ein bisschen die Lauscher da aufzusperren.
Auf jeden Fall, die hören uns zu. Und die waren in der Lage, dieses Spiel jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit anzukündigen und rauszubringen. Vielleicht ist das ja alles auch schon längst in Arbeit.
Ja, also wenn tatsächlich immer so Zyklen von 3 Jahren auch dahinter stehen, dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass Resident Evil 8 oder sollten sie ein Remake vom 4. Teil machen, das bereits sozusagen, während wir sprechen, Leute daran sitzen, das umzusetzen. Also eins von beidem, denke ich, können wir davon ausgehen.
Genau. Ich habe noch mal in die Filmtonne reingegriffen und mir den Film Resident Evil Apocalypse aus dem Jahr 2004 angeschaut.
Du hast Mülltonne falsch ausgesprochen.
Ja, es war tatsächlich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also ich bin nicht so der große Anhänger der Resident Evil Filmreihe. Ich kenne auch nur die ersten beiden Filme. Den ersten finde ich tatsächlich ganz okay. Den habe ich auch damals, als er auf DVD kam, relativ häufig angeschaut.
Ich erinnere mich nur an eine Szene von diesem Film. Weißt du welche?
Ja, natürlich. Die Laserszene vermutlich.
Ja, die Laserszene. Ja, okay. Ja, das ist die Szene. Ansonsten weiß ich eigentlich nichts mehr aus diesem Film.
Das Spannende, ja, okay. Also die Laserszene jetzt, okay, kurz mal Trivia. Ich habe mir damals das Making-of von dem Film angeschaut und war echt begeistert davon, wie viel Arbeit die in diese Laserszene reingesteckt haben. Und die haben ja wirklich eine komplette Figur nachgebaut aus diesen Würfeln, in die er dann nachher zerfällt.
Und nein, das ist ein physischer, echter Nachbau.
Das ist ein physisch nachgebaut worden. Aber im Film sieht man ja fast gar nichts davon. Das heißt, es ist eigentlich völlig für die Katz. Also schaut euch das Remake an, da seht ihr wirklich sehr, sehr viel von dieser Szene. Und die ist
wirklich großartig.
Ja,
es wird also eine großartig. Figur von diesem Lasergitter durchtrennt quasi. Also, und das ist sehr engmaschig, ja. Also da kann man sich nicht mehr durchwinden. Und dann zerbröselt der. Also sieht man irgendwie kurz, ich weiß gar nicht, ob das auch unscharf ist. Also es ist jetzt ein bisschen gory, aber nicht super gory. Sieht man das wieder so in sich zusammenbröckelt. Und mit so einem ekligen Flatschgeräusch auf jeden Fall in meinem Kopf.
Genau, das war der erste Film. Der nachfolgende Film hieß Resident Evil Apocalypse und der basiert tatsächlich zum Großteil auf Resident Evil 3 Nemesis. Also wir haben auch hier den Nemesis als Antagonisten. Wir haben hier die nukleare Zerstörung von Raccoon City. Wir haben Jill Valentine und Carlos, die beide als äußerst blasse Charaktere auch nicht mal in der Hauptrolle mitspielen, weil da weiterhin die Alice aus dem ersten Teil eben die Hauptrolle spielt. Der Nemesis ist tatsächlich optisch sehr, sehr dicht an dem Original aus dem PlayStation-Spiel, ist aber nicht der Hauptantagonist des Films. Es gibt eine Szene, also er wird quasi ferngesteuert und es gibt eine Szene, wo die Kamera in seinen Kopf reingeht und man aus seiner Perspektive ihn ja auf eine Gruppe von Menschen zugehen sieht, die hochbewaffnet sind und wo ein Zivilist mit dabei ist und man sieht dann, ja okay, hier sind jetzt 8 Stars und ein Zivilist und er tötet dann mit seiner Gatling Gun alle Stars und den Zivilisten nicht, obwohl der eine Waffe trägt.
Das ist natürlich jetzt wirklich ganz getreu nach seiner Programmierung.
Genau.
Also wie es im Spiel auch ist, ja. Da haben die, haben sie gut aufgepasst, als sie den Film gemacht haben.
Aber ja, es ist ein sehr, sehr schlechter Film. Er ist ganz, ganz schlecht geschnitten. Es sind schlechte Charaktere, die total blass bleiben, überhaupt keine Tiefe. Der Film ist sehr, sehr kurz, glaube ich nur 90 Minuten Laufzeit. Die Zombie-Action ist nicht wirklich gut vorangekommen. Also da schafft Walking Dead deutlich mehr heutzutage. Ja, also schaut ihn euch nicht an, wenn ihr nicht unbedingt sehen wollt. Ich war entsetzt, wie schlecht der Film tatsächlich ist. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und alles vergessen gehabt hinterher. Jetzt weiß ich auch warum.
Ha, du hattest den sogar schon mal im Kino gesehen.
Ja,
Mann, Timo, du kannst die Finger nicht aus der Mülltonne lassen.
Na gut, das war 2004, ich war 18, ich durfte jetzt in solche Filme reingehen.
Nein,
das
damals war es noch okay, aber heute, nee, also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch so ein kleines, jetzt wo du davon so sprichst, kitzelt mich so ein Trash Bedürfnis tatsächlich, das mir sagt, vielleicht sollst du den Film sehen, weil er so schlecht ist, vielleicht hättest du Spaß daran, aber ich glaube, es wird einfach daran scheitern, dass ich den gar nicht zur Verfügung habe, und wenn der jetzt irgendwo zum Streamen verfügbar ist, Timo, sag es mir nicht.
Ich hab ein paar Blu-Rays, da ist damit.
Ah, ja, gut, dass die warm und trocken bei dir in der Ferne im tiefen Bayern liegen, wo ich nicht hinkomme.
Ja, ist auch irgendwie ein bisschen makaber, in solchen Zeiten, in denen ein böses Virus draußen auf den Straßen herumfleucht und kreucht, den wir ein nagelneues Zombie-Spiel besprechen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ich muss gestehen, ich merke diese, also die Verbindung, die sehe ich natürlich irgendwie, aber ich spüre da, also ich spüre die nicht, wenn ich das spiele, also wenn ich Resident Evil anmache, hat das für mich, also erkenne ich so manchmal so in ein, zwei Szenen, wo dann über den Virus gesprochen wird, heißt, ah, das Virus, ja, das Virus, wie in echt, aber dann reißen diese Verbindungen dazu auch irgendwie ganz schnell wieder ab, und
ja, dann gehst du in einen von diesen Läden in der Straße von Raccoon City und siehst da plötzlich Toilettenpapier rumstehen und denkst so, okay, ihr seid nicht realistisch.
Unrealistisch, ja, genau, genau, du gehst natürlich erstmal in die Läden und guckst, ob noch Nudeln und Klopapier in
Raccoon City. Ja, ich habe tatsächlich Klopapier gefunden.
Ah, ist gut, Timo. Da steckt ein sehr, sehr erfolgreicher Tweet drin. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ja.
Okay.
Okay.
Ja.
Ich glaube, wir sind durch mit Resident Evil.
Ich habe noch eine Empfehlung zum Ausklang. Und zwar,
hoffentlich ist es kein weiterer Film.
Es ist ein Buch. Es ist ein Buch, was gerade geschrieben wird. Und zwar An Itchy Tasty History of Resident Evil. Das ist ein Buch, was die Entwicklung von Resident Evil, also der gesamten Serie von 1996 bis 2006 begleitet. 2006 hat sich Capcom organisatorisch komplett neu sortiert und andere Ziele und so weiter aufgestellt. Das Ganze soll dann ab 2016 im zweiten Band irgendwann weitergeführt werden. Auch die Entwicklungsgeschichte, die ich heute berichtet habe, das ist ein Auszug aus diesem Buch. Also die haben wirklich sehr, sehr viele Interviews mit ehemaligen Capcom-Mitarbeitern auch geführt, um das Ganze möglichst originalgetreu wiederzugeben und zu archivieren. Das Funding für dieses Buch ist bereits komplett und man kann es jetzt für 15 € als E-Book oder 35 € als gebundenes Werk vorbestellen. Link habe ich in die Shownotes gepackt. Itchy Tasty History of Resident Evil würde ich an dieser
Stelle. Ja, spannend. Das klingt nach einer Lektüre, wo ich vielleicht auch noch mal in deine Shownotes für klicken würde.
Perfekt.
Sehr gut, sehr schön.
Ja, also zu meiner Überraschung, ich war mir im Vorfeld nicht sicher, ob wir hier wirklich so viel Stoff für diesen Podcast zu Resident Evil 3 zusammenkriegen. Wir wollen ja auch in dieser Game Talk-Reihe sowieso immer einen tieferen Einblick in die Spieleentwicklung von Spielen bieten, die sich dafür anbieten. Und dass sich Resident Evil 3 dafür anbietet, hatte ich erst nicht so auf dem Schirm, aber als ich mich da so ein bisschen mit eingelesen hatte, dachte ich, okay, das können wir covern, und wir beide haben ja auch schon mit dem zweiten Teil uns großen Spaß gehabt bei der Podcast-Aufnahme. Von daher, ja, haben wir jetzt, glaube ich, wieder gute anderthalb Stunden zu Resident Evil zusammen, und ich habe so im Bauchgefühl, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird.
Das wollen wir hoffen. Es war sehr schön, Timo.
Ja, vielen Dank, Ben. Wo kann man dich im Internet finden? Vielleicht möchtest du ein bisschen Eigenwerbung machen.
Ah, ja, natürlich. Also für die, die den Podcast bis zu Ende hören, gibt es zur Belohnung noch den Werbeblock. natürlich findet ihr mich bei Twitter unter @gamepsychologe und auch auf daddydpad.de mit den sporadischen Spiele-Reviews und auf Behind the Screens. behind-the-screens.de. Ja, die Bindestriche hört man sonst nicht. Dort findet ihr mich auf jeden Fall mit psychologischen Analysen und Perspektiven auf Games. Und da sollt ihr auf jeden Fall gerne reinklicken. Da ist auch gerade ein Podcast neu rausgekommen. Also klicke die Klick. Wenn ihr hier durch seid, gibt es da gleich den nächsten Podcast.
Okay, uns findet ihr natürlich auf playtogether-podcast.de. Da habt ihr auch alle Informationen, wie ihr uns auf Twitter findet, wie ihr uns abonnieren könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier in diesem Podcast geht es vermutlich demnächst weiter mit dem Game Talk zu Super Metroid, was wir gerade beendet haben. Und ja, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, fangt euch kein böses Virus an, werdet nicht zum Zombie und spielt fleißig Resident Evil 3. Und ich muss jetzt überlegen, wie ich den Podcast nenne, ob ich ihn Resident Evil 3 nenne oder Resident Evil 3 Nemesis. Was würdest du sagen?
Eigentlich würde ich ihn nur Nemesis nennen. Nein, ich glaube, fairerweise, da wir ja eigentlich über das neue Spiel gesprochen haben, würde ich ihn Resident Evil 3 nennen. Das umfasst dann einfach alles, weißt du, dann kann man den Nemesis noch mitmeinen, aber wenn man ihn dazu schreibt, dann schließt man das Remake ja fast wieder aus. Mhm. Ja. Da wollen wir inklusiv sein.
Ist auch meine Tendenz. Wenn ihr das hier hört, habt ihr eh schon herausgefunden, wie der Podcast.
Total das langweilige, dumme Gespräch am Ende über etwas, das alle schon wissen, nur wir im Augenblick nicht. Du hast auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen am Ende, Timo, da bin ich mir sicher.
Alles klar. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.